Herzlich willkommen, liebe Popkultur-Peoples, liebe Popkultisten, zur neuen Episode vom Popkultur-Beichtstuhl, Österreichs ersten, vielleicht ersten, laut unserem Produzenten Michael, ersten Popkultur-Beichtstuhls. Und wenn das seine Meinung ist, dann ist es meine Meinung, aber wahrscheinlich nicht dem einzigen. Und ich freue mich wieder, dass wir heute aufnehmen, dieses Mal wieder remote. Und an meiner rechten Remote-Seite das schon erwähnte Michael Baumgartner.
Hello. Ich habe jetzt gerade kurz gewartet, wer kommt, weil ich weiß ja nicht, wer bei dir rechts ist, auf deiner Seite. Hallo, mir freut es auch, dass wir wieder da sind. Leider wieder remote, diesmal der T-Virus, wie man jetzt nennen, um in der Popkulturwelt zu bleiben, ist weiter aktiv, wilder wie zuvor. Deswegen haben auch wir uns entschlossen, wieder remote aufzunehmen. Ist einmal der Grund, glaube ich, auch, und weil der Enti voll Stress hat. freut mich, dass wir wieder da sind. Heute wieder eine super Spezialfolge und ja, bin gespannt, was ihr vorbereitet habt.
Und an meiner, vielen Dank für die hervorragende Vorstellung und für die hervorragende Begrüßung. Und an meiner linken Seite, in der linken Ringecke, unser IT-Experte Markus Kopp.
Hallo, grüß Gott und danke fürs Einschalten. Ich feuere jetzt einfach gleich alle Gags ab. Da wir jetzt das Remote machen, muss ich nach der Aufnahme selber die Marinara falsch bestellen oder macht das jemand für mich?
Ich kann das machen für die Marco.
Ah, okay, gut.
Ja. Genau, ich habe auch extra noch nichts zum Essen bestellt, weil ich mir gedacht habe, nachher kann der Enti wieder Marinara bestellen.
Ja, freue mich natürlich mit euch, das wieder aufzunehmen. Das wird echt ein Spaß. Das wird echt gut.
Genau, schrauben die Erwartungen gleich hoch. Das wird die beste Folge bis jetzt.
Wird normal, gut.
Es wird vielleicht eine von den besten 16 Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Und der Michi hat es schon erwähnt, es wird dieses Mal wieder, und zwar dieses Mal zu dritt und nicht zu zweit, ein Vorgeplänkel-Spezial.
Yes.
Ein Vollgeplänkel.
Wow, Wortspiel.
Ja. Da, wo ihr zwar erzählt, was ihr alles Tolles erlebt habt, und ich dann sage, was ich auf Netflix geschaut habe.
So. Genau. Aber dann können wir gleich starten. Brauchen wir gar nicht mit dem Vorgeplänkel starten, weil wir mit dem Vorgeplänkel
starten. Es ist immer Vorgeplänkel jetzt.
Mega. Gut, wer fängt an? Wer hat was Tolles erlebt in der Popkulturwelt?
Ja, da ich die Einleitung gemacht habe, fängt der Marco an.
Okay. Ja, dann fange ich mit unserem Partnerprojekt an, Enti. Wir haben Gears of War 5 durchgespielt.
Oh ja.
Und eigentlich, wenn jetzt nicht so ein paar technische Probleme gewesen wären, dass halt das Koop übers Internet immer einen von uns immer rausgeschmissen hat oder dass wir halt nicht gescheit spielen haben können, dann wäre das, glaube ich, ein Top-Erlebnis gewesen, von vorn bis hinten. So war es halt ein bisschen getrübt und wenn man sich das wegdenkt, dann bleibt halt für einen, der es allein spielt, das ist jetzt egal, aber das ist echt ein gutes Spiel. Von dem habe ich zu wenig gehört eigentlich, dass das so gut ist. Enti.
Ich habe es auch richtig gut gefunden. Wie du so gesagt hast, die technischen Probleme, die es hat, ist, ich meine, das ist jetzt, die Xbox ist jetzt nicht gerade gesegnet mit Exklusivtiteln. Und das ist halt einer von den, jetzt nicht wenigen, aber halt schon wenigeren, wie auf der PlayStation, Exklusivtitel. Und dass der so leidlich performt auf der Xbox, ist schon ein bisschen. Ja. Ja, ärgerlich. Es hat uns jetzt, wie der Marco schon gesagt hat, den Spielspaß komplett zerstört, aber wir haben schon Sessions gehabt, wo wir einfach deswegen dann gesagt haben, ja, jetzt lassen wir es, weil
es könnte aber auch sein, weil ich auf der alten Xbox bist und du auf der neuen und da gibt es vielleicht irgendeine Konstellation, wo es halt dann nicht so gut funktioniert, wie es ursprünglich geplant war, aber trotzdem als Exklusivtitel erwartet man sich halt, ja, das soll ohne Probleme einfach gehen.
Ja. Ist das ein reiner Multiplayer-Titel?
Nein. Oder halt, wir haben nur die Kampagne grob durchgespielt, aber du kannst das allein spielen.
Ist der grob ausgelegt? Das Verkaufsargument, ich spiele jetzt Gears of War grob.
Nein, es war immer schon grob. Das war eigentlich so eine nette Dreingabe. Man hat es aber eigentlich immer noch besser gemacht als allein. Wenn man halt zum Reden hat und sagt, hey, wieso stirbst du immer, du Sau? Also...
Ja, es ist jetzt, bevor wir jetzt noch aufs Spiel eingehen, muss ich noch mal zu dem technischen Problem zurückkommen. Es ist halt deswegen, wie der Marco schon sagt, es war immer schon grob und es ist deswegen so traurig, dass es beim fünften Teil jetzt so ist, weil ich kann mich erinnern, Gears of War, der erste Teil nur für die 360er, für die Xbox 360, das war in meiner Erinnerung so einer von den ersten Story-Coops. Natürlich hat es vorher schon, wir haben andere Sachen zu Coop gespielt, storymäßig. Aber das war damals die richtige Offenbarung. Ich habe mir gedacht, wow, wie hammergut das funktioniert. Mhm. Ja.
Ja, ich kann mich bei, aber da war die Xbox immer schon stark mit den Coop-Spielen, weil ich kann mich erinnern, Halo, wo hat man auch die Kampagne Coop spielen können, oder? Halo oder Halo 2, ich weiß nicht mehr.
Genau.
Und das war auch so was, wo ich gesagt habe, boah, das funktioniert ja richtig gut, das macht ja richtig Spaß.
Ja.
Und war Army of Two auch Xbox exklusiv?
Nein, das war überall.
Okay, das war auch so, das hat mir auch gut gefallen. Ja. Gut, danke. Das erste zumindest. Ich habe da nur meistens nur die ersten gespielt, aber das wird zu unserem eigentlich geplanten Thema ganz gut passen. Mhm. Aber über das ein anderes Mal.
Ja, es ist echt umfangreich, das Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt die Stunden nicht genau mitgezählt, aber ich hätte jetzt gesagt 20 Stunden vielleicht sowas. Oder 15 vielleicht so. Also mit zwei riesengroßen Areale, wo man ein bisschen freier sich bewegen kann und so kleine Nebenmissionen machen darf. Also das ist echt, die haben eigentlich so ziemlich alles richtig gemacht, bis auf halt das technische Problem. Kann auch sein, dass das vielleicht nur bei uns war, aber was ich so gelesen habe, haben das vielleicht mehrere Leute gehabt, das Problem.
Ja, und was noch nicht unerwähnt bleiben soll, ist, dass das Spiel an gefühlten 3 Stunden langen Showdown hat am Ende.
Also boah, da hört die Action immer auf.
Ja.
Aber gut, also ist es gut so? Oder ist es eher so, dass man sagt, boah, okay, hey, Leute, jetzt langsam.
Na, man merkt schon so, okay, das muss jetzt das Ende sein, weil sonst hat das Spiel ein Pacing-Problem, wenn es danach noch weitergehen würde. Also man merkt einfach, okay, jetzt eskaliert alles, das wird jetzt dann das Ende sein.
Emil, vielleicht darf ich da jetzt gleich reingrätschen und mit einem meiner Themen weitermachen, weil es ganz gut dazu passt. Ich habe hab ganz viel Marvel-Content dieses Mal. Und wenn es um Gaming geht, machen wir da natürlich gleich, schließe ich da gleich an, weil es, glaube ich, jeder mitgekriegt hat, dass es ein neues Marvel-Computerspiel gibt. Ich weiß nicht, ob wir nicht sogar schon drüber geredet haben oder ob wir nur geredet haben, dass es kommt.
Ich glaube, es war ganz frisch heraus beim letzten oder noch nicht heraus.
Genau, und also Marvel Guardians of the Galaxy Singleplayer-Titel habe ich jetzt auch schon ziemlich viele Stunden drinnen und es ist richtig cool, es ist richtig gut, es macht richtig viel Spaß, man will auch die Welt erkunden und alles, aber, und das ist das, was mich jetzt gerade ein bisschen eben zu dem Thema bringt, weil ihr gesagt habt, so ein mega Showdown. Da ist jetzt schon seit gefühlten 3 Stunden irgendwie so der End-Showdown oder irgendwie so geht es aufs Ende zu, kommt dann vor, aber ich habe noch nicht einmal alle Elementarteile, also alle Elementaroptionen von meiner Waffe. Und es fühlt sich aber schon voll lang so an, als ob es jetzt gleich vorbei war. Und deswegen denke ich mir jetzt, boah, und es wird aber, ist aber irgendwie schon so langsam so, jetzt zieht es sich ein bisschen. Oder? Es ist ja immer noch gut, aber du kommst also zweimal, kommst an Orte, wo du schon mal warst, die haben sich halt dann verändert und bla bla bla. Und jetzt nichts spoilern. Aber dann irgendwie denke ich mir jetzt so, boah, was kommt, also das zieht sich jetzt ein bisschen, weil es eben so einen langen Showdown hat. Und ich bin gespannt, weil ich, wie gesagt, ich habe erst 3 von 4 Elementar Optionen bei der Waffe, also müsste eigentlich noch einer kommen. Und du hast ja da so Sonderangriffe von alle 5 Guardians. Und da habe ich jetzt alle, bis auf die vom Groot. Das vom Groot habe ich noch nicht, oder? Und normalerweise ist da immer so ein kleiner Story-Arch, wo du am Ende die Zusatzkraft kriegst. Und das war vom Groot habe ich noch nicht einmal freigespielt.
Aber das ist linear, das Spiel, oder? Du machst jetzt nicht so, ich suche mal aus, welche Mission ich mache. So.
Nein, es ist komplett linear. Mhm. Das ist,
na dann, komisch.
Und sonst finde ich es mega gut, aber das, da fehlt mir jetzt gerade ein bisschen, wenn man den Controller weglegt, dass man sich das nächste Mal wieder denkt, ja genau, jetzt freue ich mich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil es einfach schon so, okay, more of the same ein bisschen ist.
Ja. Aber ist das nicht was man mittlerweile, je älter man wird und je mehr man gespielt hat, einfach, es ist doch mittlerweile wirklich schwer, dass man sich einen Titel raussucht. Gears of 5 war jetzt so, weil ich mich echt jedes Mal gefreut habe drauf.
Gears of 5.
Aber es ist, wegen Marco.
Gears of 5.
Das ist ein neues Autospiel. Ja. Gears of 5.
Immer. Gears of 4 5.
Gears Reverse gibt es auch.
Nein, Gears
of War, ja.
Gears of World War 5. Gears of War 5. Da habe ich mich echt immer drauf gefreut, weil das halt so viel Bock macht. Aber ist es nicht so, dass es jetzt immer schwieriger wird, Titel zu finden, wo man sich denkt, naja, weil ich erwische mich selber dabei, wie immer, bockt mir jetzt nicht mehr so, oder? Es gibt immer mehr Titel. Mir ist jetzt zuletzt bei Assassin's Creed Valhalla so gegangen und mir gedacht, ich habe jetzt einfach nicht 200 Stunden Zeit, um das
zu. Und ich habe hin und wieder Angst, dass mir Computerspielen nicht mehr taugt. Habst du das Gefühl schon mal gehabt, dass man sich so denkt, taugt mir das vielleicht gar nicht mehr, was ich da gerade mache? Weil es war sogar bei Last of Us 2, wo dann, ich meine, das ist jetzt da wie lang genug heraus, wo dann der zweite Teil der Story losgeht, wo ich mir gedacht habe, ernsthaft jetzt? So, weißt du, so.
Das ist zu lang, das Spiel, sage ich ja.
Ja, boah, das ist jetzt, jetzt kommt da nochmal eine komplette Origin-Story, nachdem schon gefühlte 30 Stunden gespielt hast.
Ich glaube nicht, dass es die Videospiele sind. Ich glaube nicht, dass man Videospiele nicht mehr taugt. Ich glaube eher, dass mir immer schwerer fällt, quasi ein Spiel zu finden, das mich halt anspricht oder das, wo ich sage, ja, da bin ich jetzt hier das Zielpublikum oder da versenke ich jetzt 25 Stunden rein oder 200. Also ich glaube, dass es immer schwieriger wird, einen Titel zu finden. Wenn man dann einen findet, dann taugt es mir schon immer noch. Also.
Mir fehlt oft einmal so ein Mittelding, also ich habe noch nicht das perfekte Spiel gefunden zwischen Open World, Story und vielleicht irgendwie so am Progress, weißt, wo du, keine Ahnung, Basenbau oder Lagerbau plus Open World plus Story. Jetzt halt zum Beispiel beim letzten Fallout, glaube ich, oder? War das so, dass du auch dein Haus bauen hast können und Rohstoffe abbauen? Und dann dein Lager gebaut hast, oder? Mit so, entweder aus Holz oder aus Stahl. Das war doch beim letzten Fallout, oder?
Wann steht jetzt das 4er oder 76?
Ist 4er.
Beim 4er war das so, ja. Genau. Wobei man dazu sagen muss, das hat für die Story überhaupt keine Rolle gespielt.
Na eben. Und dann denke ich mir so, dann vernachlässige ich das. Weil das ist mir dann schon wieder zu kompliziert. Oder? Weißt du, dann denke ich mir, boah, jetzt erstens ist die Steuerung meistens irgendwie friemelig. Wenn man da umeinander irgendwie das in der 3D-Welt umeinander schieben muss, dann musst du ewig Ressourcen. Für das habe ich einfach nicht die Lust, jetzt da 4 Stunden lang irgendwelche Bäume zu fällen, damit ich eine Wand bauen kann.
Ja, aber das ist, also Gears of, bin ich deppert, ja.
Ich mit dir halt. Fallout. Sollen wir nochmal anfangen?
Fall of Out.
Fall of Out 4. Fallout 4 ist auch ein schlechtes Beispiel, also weil das ist echt der Titel, da musst du einfach erstens extrem viel Zeit haben und zweitens auch einfach extrem viel Bock. Das ist so ein schwieriger Titel, weil vor allem am Anfang, wo der rausgekommen ist, war der voll mit Bugs. Das ist einfach kein leichtes, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, das, was du suchst, wo wirklich alles drin ist, Basenbau und Story und Leveln und Looten, aber alles innerhalb von 20 Stunden, das ist, sowas gibt es, glaube ich, nicht. Oder Marco, was sagst du?
Ja, ich wollte eigentlich einwerfen, dass ich sage, ja, wenn ein Spiel Basenbau hat, dann will ich das fast lieber Multiplayer spielen. Dann teilt man sich das auf, hey, du gehst ein bisschen Holz sammeln, der eine baut ein bisschen, der andere geht jagen und solche Sachen. Ich finde, das ist irgendwie perfekt für Multiplayer gedacht, deswegen interessiert mich das gar nicht so bei Singleplayer.
Dann muss für mich das aber auch Sinn machen. Dann ist ein Spiel, wo ich eine Basis baue.
Ja, aber dann ist die Story weg halt bei Multiplayer.
Ich habe einfach nicht die Muse, da jetzt so Minecraft-mäßig da irgendwie ein wunderschönes Haus zu bauen, wenn es mir nicht was für die Story bringt oder so.
Ja, so bin ich echt.
Ja, das.
Ich irgendwie, also deswegen bin ich ein bisschen desillusioniert. Ich weiß nicht, was jetzt in Zukunft für Spiele rauskommen, wo ich wirklich so. Also, wie gesagt, was für mich ist das letzte wirklich perfekte, auch von der Länge her, Spiel war Jedi Fallen Order. Da habe ich mich hingesetzt, da habe ich mich gefreut, hat ein gutes Pacing gehabt, da waren die Kämpfe gut und dann war es auch wieder vorbei. Und das war richtig cool. Und sonst habe ich halt meistens so Indie-Games gespielt.
Ja.
Die, wo ich halt einfach, wo halt schnell reingehst und dann spielst du so, eben Roguelike-Spiele. Weißt du? Wo so mehrere Anläufe hast.
Ja, ich bin da auch schon Sachen, Story, hat man halt schon so viele Filme und Spiele gesehen, da erwarte ich jetzt gar nicht mehr so viel. Da ist man, da geht es zu den Indie-Games und die haben halt coole Spielmechaniken, die ich irgendwie vielleicht noch nicht gesehen habe. Finde ich cooler.
Fast ein bisschen lustiger.
Ja.
Moment.
Darf ich dir da reingrätschen in die Guardians?
Reingekrätscht.
Ja, bitte.
Weil, weil ihr es gerade Indie-Titel sagt, ich habe mir Disco Elysium Final Cut für die Switch gekauft.
Mhm.
Und das ist jetzt vielleicht nicht das, was du suchst, Michi, aber das ist mal ein anderer Titel. Das ist auch ein Indie-Titel. Und der ist, es ist ein Open World Pen and Paper, das sich halt ganz anders spielt wie andere Rollenspiele. Also ich habe so eine Art Spielsystem bei Videospielen noch nie gesehen. Ich glaube, letztes Jahr, wann ist es rausgekommen, das Originalspiel?
Marco, weißt, oh, das ist schon Zeit her, ein PC, ja, das, also über ein Jahr, hätte ich gesagt.
2019 kann das sein?
Ja, klingt richtig. Du bist der Archivar, du hast dir das sicher.
Es ist 2019, glaube ich, rausgekommen, ja.
Ja, 15. Oktober.
Ja, 2019 von, ich glaube,
okay, Archivar 2.
Man spricht die Firma, glaube ich, Sam Games, also Z-A-U-M oder Sam oder Zoom oder so. Ist auch Indie-Entwickler und die haben jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, schon einen Final Cut released. Und was das Coole ist am Final Cut ist, die haben alle Dialoge synchronisiert, also Sprachausgaben. Vertont, genau. Alle Dialoge und das Spiel ist sehr dialoglastig. Die haben alle Dialoge vertont auf Englisch. Und zwar ziemlich qualitativ, ziemlich gut auch noch, was ich bis jetzt so gehört habe. Man ist ein Mann, offensichtlich ein Detective, der in einer fiktiven Stadt aufwacht und sein Gedächtnis verloren hat. In einem komplett zerstörten Zimmer, der offensichtlich so viel getrunken hat, meint man zuerst. So viel getrunken und oder Drogen genommen hat, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Und man beginnt sich so im Spiel, man weiß nichts. Das ist schon mal ein cooler Einstieg, weil man muss seinen Charakter dann so kennenlernen, wie er sich selber im Spiel kennenlernt. Man wacht eben auf in einem zerstörten Hotelzimmer und ist offensichtlich ein Polizist, der offensichtlich gerade dabei ist, einen Mordfall aufzuklären. Und das Spiel funktioniert so, dass der Charakter Attribute und Fähigkeiten hat und die werden dann wie bei einem Pen & Paper ausgewürfelt und zwar mit im Spiel sichtbare Würfel.
Mhm.
Und das ist schon ziemlich cool. Viele Sachen muss man dann auch über die Dialoge lösen. Also wie du mit den Leuten redest und was du zu ihnen sagst und wie du es zu ihnen sagst und so, das wirkt sich aufs Spiel aus. Und ja, ist bis jetzt ein ziemlich cooles Spielerlebnis.
Okay, und wie ist der Rollenspielaspekt? Weil das sehe ich ja oft als ein bisschen an Schwierigkeit bei Rollenspielen. Oder, ich meine, es ist jetzt gerade direkt das Rollenspiel, aber zum Beispiel habe ich es Ultimate Alliance 3 eher auf der Switch gespielt, was du das kennst.
Na, ist das so überhaupt ein Rollenspiel? Das ist ja so eher Action.
Ja, aber es hat auch so Rollenspiel-Elemente und du musst halt dann kannst du halt irgendwie deine Punkte vergeben und dann hast du halt 3% mehr Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer. Und da denke ich mal, das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Wie ist das bei Disco Elysium? Ist das wirklich ein ausgeklügeltes System? Dass man einfach eine Veränderung merkt, wenn du deinen Charakter anpasst oder halt die Spielpunkte vergibst.
Es kommt sehr darauf an, wie du am Anfang baust den Charakter. Also es gibt einen physischen Aspekt, wie seine körperliche Verfassung ist, einen psychischen, einen rhetorischen und einen intellektuellen. Und je nachdem, wie du ihn dann baust, den Charakter, desto unterschiedlicher sind seine Begabungen auf dem jeweiligen Gebiet. Und du hast dann noch Talente, die sich auch dann, je nachdem, wie du es im Spiel dann einsetzt, anpassen. Und wenn du sagst, so kleine Veränderungen Ja, das. Ich weiß schon, was du meinst, 3%, ob ich jetzt was schaffe oder nicht. Ja, was bringt das schon? Aber auf die Dauer vom Spiel bringt es dann schon was.
Okay. Ja. Ich meine, jetzt ist einfach, das ist Ultimate Alliance das perfekte Beispiel für ausgeklügeltes Rollenspielsystem, wenn es nicht einmal ein richtiges Rollenspiel ist. Aber das ist halt, was mir bei Rollenspielen immer ein bisschen. Vielleicht bin ich einfach kein Rollenspieler.
Ja, wobei, du also, spielst ganz gut, dass du uns magst. Also, bis jetzt klar bist.
Ja, eben. Das, was ich möchte, bin ich ein super Rollenspieler. Okay. Oder bin ich auch ein bisschen ein Puppenspieler.
was ich denke, hast du mal, der Marco hat mir vor 2 Jahren einen Spielertipp gegeben, der ziemlich gut war. Wow. Wie fast alle Spielertipps von Marco.
Eingeschleimt.
Und zwar ist Nye Prey.
Das ist super.
Und das ist so eine Art von Spiel wie, ich sage jetzt mal, Bioshock oder Dishonored sind so ähnlich von der Steuerung her.
Ist Prey das, wo du den schwarzen Schleim befehlen kannst, der sich in irgendwelche Gegenstände verwandeln kann?
Ja, doch, der kommt vor und du kriegst da so Spezialfähigkeiten, dann kannst du ein bisschen mit dem interagieren oder die selber verwandeln in Gegenstände.
Wo auf der Raumstation bist, oder? Der verlassene.
Ja, ach so, ja, okay. Ja. Weil du hast, ich glaube, eine von den ersten Waffen, die kriegst, ist so eine Foam Gun, wo du so, so BU-Schaumkugeln
machen kannst. Ja.
Ja. Also die Art von Spiel zum Beispiel, die taugt mir auch ziemlich, so wie die Bioshock-Teile halt waren, oder ab, sagen wir, Bioshock 2 und Dishonored und Prey, also das sind schon coole Titel. Mhm. Das ist vielleicht, wie nennt man die Art von Spiel?
Immersive Sim, nennen sich die.
Immersive Sim, ah ja, genau.
Ja. Habt ihr, apropos Computerspiele, habt ihr den neuen Elden Ring Trailer gesehen?
Ja, habe ich angeschaut.
Das ist ja bei mir auch so ein Thema. Das sind so Spiele, die mich voll reizen würden, nochmal zu spielen. Obwohl ich das Setting, das Fantasy-Setting jetzt nicht so ein Fan bin. Aber so Spiele wie jetzt eben Elden Ring oder die ganzen anderen von From Software, wie heißen sie alle? Bloodborne, Dark Souls, die ganzen Geschichten. Mein Bloodborne habe ich mal probiert. Da bin ich einfach zu ungeduldig, glaube ich. Da stirbst du ja 100 Milliarden Mal. Und das Elden Ring ist auch wieder so. Das schaut echt cool aus. Aber ich glaube, da muss ich auch so viel Zeit haben und so geduldig sein, damit es Spaß macht. Auch.
Ja, mich wundert sowieso, dass die so beliebt worden sind, die Spiele, weil es ist ja, die verzeihen halt wenig. Und wenn du Pech hast, dann stirbst du auf dem Weg zum Boss schon 10 Mal und wirst dann ungeduldig und stirbst dann noch früher, weil du noch weniger aufpasst. Also das ist echt hardcore von hardcore.
Wir sind ja mit solchen Spielen aufgewachsen, oder? Das sind ja eigentlich unsere Urspiele, die wir gespielt haben, Game Boy und Co., die waren ja eigentlich genau so, oder?
Ja, ich glaube, da waren wir halt ein bisschen jünger und da haben wir einfach so irgendwie so Muster in Spielen noch nicht so gut erkennen können, aber für Dark Souls, da muss man schon was drauf haben.
Ja, das schaut voll beeindruckend aus. Ich finde es jetzt grafisch, phasenweise ist es ein bisschen schwach, weil es irgendwie nicht, ist jetzt aber, glaube ich, auch noch nicht die finale Version gewesen.
Ja, es kommt auch noch auf die alten Konsolen. Ich glaube, da ist deswegen das ein bisschen reduziert.
Aber das also, um was geht, weißt du, um was es geht, Marco, genau?
Also die Story weiß ich nicht, aber das ist ja bei Dark Souls so, dass im Spiel wird da irgendwie fast nichts erklärt. Du musst da die Beschreibungen der Items durchlesen und solche Sachen. Und dann kannst du es verknüpfen und dann hast du irgendwie eine Story. Und ich weiß nicht, ob es bei Elden Ring dann auch so sein wird. Aber ja, es ist sehr, wie sagt man, vielschichtig, das Spiel. Also am Anfang meint man vielleicht, okay, ich habe das jetzt durchschaut und dann kommen wieder neue Mechaniken, über die du noch gar nicht nachgedacht hast. Und ja, es lebt halt auch sehr viel von der Atmosphäre, man muss sagen, dass allein wie das ausschaut, wie jede Rüstung ausschaut, wie die Gegner ausschauen, das ist, also da gibt es wenig Spiele, die es besser machen.
Und auch ziemlich große Gegner, was man so gesehen hat in der 15-Minuten-Demo Der Drache, gegen den der da kämpft, das heißt, du kannst auch reiten, hast so, so ein Spirit Horse oder was, das halt so heraufbeschwören kannst. Schaut alles richtig cool aus. Also ich bin irgendwie so, es gibt jetzt ja ein Harry Potter Spiel raus, oder? Und ich bin irgendwie so, denke mal so, ach cool, auf das freue ich mich. Und dann bin ich aber da einfach zu wenig, aus, wie sag mal, nicht euphorisch und zu wenig fanatisch dann am Ende des Tages. Also wenn ich so nicht einmal Guardians of the Galaxy, man denke ich jetzt mal, wenn ich einschalte, war juhu, dann weiß ich nicht, wie es bei sowas ist, was so aufwendig ist.
Aber. Ja, aber vielleicht liegt es einfach an der Qualität von den Spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Guardians of the Galaxy irgendwie kein gutes Spiel ist oder so, aber vielleicht ist es einfach. Ja, du, vielleicht hast du einfach so zu viel gesehen und zu viel gespielt, dass du die mit Mittelmäßigkeit abgibst, nur jetzt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, es hat alles. Also Guardians of the Galaxy, ich will das echt nicht falsch verstanden haben. Es ist ein Megaspiel, empfehle ich jedem, der Marvel mag, der die Guardians mag, der 80s Sound und 80s Hommagen mag. Es ist super. Es gibt den Huddle-Modus, da kommen dann alle zusammen, da musst du so Star-Lord-Ansprache halten, Star-Lord-Style. Und wenn du sie richtig machst, also wenn die richtige Ansprache hast, zwei Auswahlmöglichkeiten, dann kriegen alle Guardians quasi ihre Sonderfähigkeiten, kannst du durchgehend einsetzen, oder? Und parallel kommt dann einfach ein 80s-Song. Und das ist mega, weil du bist halt mitten in dem Kampf, dann siehst du, okay, ich habe genug Energie gesammelt, damit ich den Huddle machen kann. Drückst die zwei Schultertasten, sie kommen zusammen, super inszeniert, du haltest die Ansprache und dann kommt auf einmal, keine Ahnung, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Und du kämpfst da halt mit dem 80s Sound im Hintergrund. Und das macht es richtig, also es ist mega gut von der Atmosphäre her. Und es ist, die Story ist eigentlich auch cool und erzählt irgendwie, macht ein bisschen bei den Filmen, also knüpft auch von der Art her die Filme an. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich muss mal schauen, wie viele Stunden ich gespielt habe, aber sicher schon 15 Stunden oder so. Und jetzt langsam denke ich mir, boah, wenn es jetzt vorbei war, war nicht schade. Das ist, finde ich, immer ein bisschen komisch.
Ich weiß es nicht, das ist. Ich habe mir das vor kurzem auch so einen Gedanken gehabt, wie, oh ja, taugt mir das jetzt noch, weil ich mich halt immer schwerer getan habe, irgendwie Spiele zu finden, die mir so ein ähnliches Gefühl bereiten wie Fallout 4 oder Outer Worlds zum Beispiel, war ein gutes Beispiel, was es super, was genau das ist, was ich gesucht habe, so als Rollenspiel. Aber es ist ja einfach die Zeit. Also ich habe jetzt bei Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel gemerkt, ich habe einfach keine Zeit mehr für das. Ich habe keine Zeit mehr, 200 Stunden in so ein Spiel, wie ich es gerne, 200 Stunden zu investieren in so ein Spiel, wie ich es gerne würde, damit ich dann auch mir denke, ja, das habe ich jetzt adäquat gespielt. Jetzt habe ich wirklich alles gemacht, was ich machen wollte. Ja. Schwierig. Ich glaube aber nicht, also ich habe immer noch Bock auf Videospiele. Ich glaube, es ist einfach immer schwieriger, dass sie den Titel findet, der man taugt.
Ja. Ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, es gibt ja schon ein paar Titel, auf die ich jetzt warte. Ich habe gerade das Hogwarts Legacy heißt es, glaube ich. Das kann ich mir schon ziemlich cool vorstellen, weil ich eigentlich das Universum sehr gern mag und auch schon die Lego Harry Potter Spiele alle ziemlich cool gefunden habe eigentlich. Aber wie gesagt, ob ich dann wirklich da die Zeit und Muße habe, mich da hinzusetzen und da dann, keine Ahnung, irgendwelche Zaubersprüche auswendig zu lernen, weiß ich nicht. Ob es dann nicht eher das doch wieder das Indie-Game wird am Ende des Tages, wo ich mich hinsetze und mal eine halbe Stunde Spaß habe oder mal eine Stunde lang das gleiche Level probiere. Weiß ich nicht. Das ja. Sind wir da ein bisschen von wir haben Gears of War 5 gespielt, in eine Sinnkrise geraten.
Nein, ich nicht. Ich mag alle Spiele noch.
Ja.
Sollen wir vielleicht von Games auf was anderes wechseln, Kurt? Mhm.
Ja, ihr habt gamemäßig sonst nichts mehr. Habt ihr noch was gespielt?
Battlefield habe ich jetzt ein bisschen, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dazu zu Worte, Anti und ich. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht noch viel mehr.
Da wird sich in dem einen oder anderen Podcast da außen noch drüber geredet.
Also, ja, also es kommt jetzt bald raus. Es ist Early Access momentan und am 19. kommt es raus. Und also mir macht es Spaß. Es hat seine Kinderkrankheiten und ich hoffe, dass sie halt viele Sachen gleich mal patchen. Aber ich finde das Konzept weiterhin gut in Battlefield. Und es ist auch schon 3 Jahre her seit dem letzten. Also kann man füllt jetzt gut den Battlefield, das Battlefield-Pensum wieder auf.
Mhm. Wir haben auch zusammen gespielt gestern, glaube ich, oder?
Ah ja, Crossplay, das erste Mal Battlefield, genau, Crossplay. Ja. Ich am PC, NT auf der Xbox.
Wie ist es gegangen?
Super. NT hat kurz einmal, glaube ich, Lags gehabt. Ich weiß nicht, ob das am Server gelegen ist oder.
Oder ein NT Internet.
Bei mir ist eigentlich perfekt gelaufen. Die ganze Zeit. Das hat gut funktioniert, ja. Cool.
Cool. Gaming-mäßig hätte ich noch 2, 3 Sachen, aber das kann man auch später. Können wir jetzt mal dabei
lassen. Ja, du grätsch uns dann später rein oder erzählst dann einfach später nochmal.
Genau, dann. Ich hatte schon noch was.
Ja. Nein, also gaming-mäßig oder man schätzt Film?
Nein,
Film. Ja, Film, da wollte ich jetzt mal anfangen. Und weil es
ja, passt, na,
erst kürzlich gewesen ist, und zwar Sonntag. Family-mäßig schauen wir dann immer Film an. Und also nicht immer, manchmal schauen wir nur die Columbo-Folgen, die halt da wiederholt werden und die sind auch super. Aber diesmal habe ich einfach mal bei Netflix durchgedruckt und geschaut, was ist da, was gibt's da. Und dann, ohne irgendwas drüber, also ich habe glaube ich schon mal einen Trailer gesehen, aber ich habe eigentlich gar nichts gewusst über den Film, über Red Notice. Und zwar ist das der Film mit dem Dwayne The Rock Johnson und mit Ryan Reynolds und Gal Gadot. Und ist, glaube ich, recht teuer gewesen. Irgendwie 200 Millionen Netflix-Produktion. Wow. Aber jetzt gerade erst vorhin nebenher gegoogelt, weil mir der Name nicht mehr eingefallen ist. Aber ich habe den Film angeschaut.
Hat er ausgezahlt.
Und der hat mich positiv überrascht. Das ist echt ein super unterhaltender Film. Das ist eine Action-Komödie. Und der hat echt, also Wortwitz-mäßig, da geht's ab, voll, muss ich sagen. Also es ist fast so, als wenn der Ryan Reynolds halt wieder ein Deadpool spielt. Das mag jetzt manche stören, aber mir hat das überhaupt nicht gestört. Und er macht halt seine lustigen One-Liner. Und Action ist echt gut. Und manche Sachen da, wie, also erstens bei den Gags habe ich manchmal echt sogar gut lachen müssen. Und bei manchen Szenen, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt so eine typische Action-Szene. Und dann, na, das ist ganz anders ausgegangen, wie man das gedacht hat. Das war, die haben ein paar gute Kniffe eingebaut.
Okay. Ryan Reynolds, bin ja ein großer Fan. Er hat ja sehr, sehr lustig darauf reagiert, dass der Paul Rudd, unser Freund Paul Rudd. Mhm.
Hallo übrigens, an der Stelle, falls er Podcast hat.
Hallo an der Stelle, Paul, dass er Sexiest Man Alive geworden ist. Aber habt ihr nicht auch ein bisschen Angst? Angst muss man nicht haben, glaube ich. Ich brauche Angst, um einen Ryan Reynolds zu haben. Aber den Free Guy habe ich nur angefangen. Den habe ich noch nicht fertig geschaut. Also habe ich noch nicht angeschaut. Den habe ich wirklich nur 5 Minuten und da bin ich einbannt. Nicht wegen dem Film, sondern weil er einfach miert war. aber wenn du jetzt sagst, dass er da auch wieder deadpoolig am Weg ist und ich glaube, bei dem Free Guy ist er auch relativ deadpoolig am Weg. Kann er noch, also ist das nicht alles zu viel Deadpool vielleicht?
Meine ja, kann sein, dass der jetzt nur mehr solche Rollen spielt, einfach typecastet und das wäre schade. Ja. Ich glaube schon, dass der mehr kann.
Ich glaube halt, dass der Ryan Reynolds zufällig so ist, wie der Deadpool ist. Ich glaube, dass sein Charakter sehr nah an der Figur vom Merch ja. with a Mouth ist, weil, kennst du es in Twitter-Account von Ryan Reynolds, wenn er über seine Kinder und seine Familie schreibt?
Ich habe mal nur ein Interview mit ihm gesehen und da, glaube ich, ist auch das, kennt man das vor, was du meinst.
Der Typ ist einfach, das ist halt ein witziger Freak, einfach, der ist halt, ich glaube, das ist ja nicht umsonst, dass sie den gecastet haben für einen Deadpool, ich glaube, dass der einfach ein bisschen so ich einfach.
Ja,
mir kommt es auch so vor.
Wobei man sagen muss, Deadpool, glaube ich, der hat viel im Hintergrund irgendwie an die, wie sagt man, gedreht, dass der Film überhaupt gemacht wird. Ich glaube, das war immer schon sein Wunschprojekt, dass der den spielen kann. Und den Film, glaube ich, gibt es auch nur wegen dem Ryan Reynolds. Mhm. Der hat da, glaube ich, viel Sachen in Bewegung gesetzt. Ich glaube, das trifft zum ersten.
Aber ja, weg vom Ryan Reynolds, zurück zum Film. Unterhaltsam, und kannst du kurz erklären, um was es geht?
Ja, der Ryan Reynolds ist so super Dieb, sage ich jetzt mal. Wie nennen, haben die einen Spezialnamen?
Meisterdieb,
ja, so, das ist super. Und der Dwayne The Rock Johnson, der ist so FBI-Agent und Profiler und der jagt den. Und dann gibt es die Gal Gadot, die ist auch so eine Meisterdiebin. Und da geht es darum, um Sachen zu klauen. Und der eine hat es und der andere hat es nicht. Und wer betrügt wen und solche Sachen. Und es ist echt nie langweilig. Was auch, was mir aber auffallen ist, wo ich ihn halt gestartet habe, den Film, ist gestanden ja, ab 13 Jahren. Und dann sieht man auch, warum das ist. Zum Beispiel das typische A-Team Feuergefecht ist dann immer, wenn alle schießen und keiner stirbt und alle Kugeln gehen daneben. Also das kommt vor in dem Film. Aber ich finde ihn deswegen trotzdem gut. Ich brauche jetzt da nicht, dass da irgendwie Leute niedergeschossen werden unbedingt. Also es ist...
Muss ja nicht sein.
Ja, und sagen wir mal, ohne jetzt zu viel zu verraten, der Ryan Reynolds und der Dwayne The Rock Johnson, ja, die sind dann so ein Bodycop-Double, wie sagt man?
Ja, Bodycop-Duo. Duo,
weil die dann eben so zusammen dann Sachen machen müssen. Eigentlich sind sie Gegner, aber sie müssen dann Sachen zusammen lösen. Ja, und die Dynamik zwischen denen ist einfach, die ist super.
Okay, auch zu, ich habe den auch schon auf der Liste, bin noch nicht dazugekommen, aber auf den habe ich mich sogar schon gefreut, weil ich einmal einen Trailer gesehen habe und dachte, okay, das schaut ja ganz witzig aus. Aber das ist volle, also so eine lustige Geschichte, was mit Filmen. Wir waren im Kino und dann ist der Trailer gekommen von Killers Bodyguard 2. Da ist Armin Ryan Reynolds.
Okay.
Kennst du den?
Noch nie gehört.
Mir auch nicht. Und dann sind wir home und dann auf Netflix auf einmal Killer, also Vorschlag Killers Bodyguard 1. Jetzt anschauen. Ist mit dem Ryan Reynolds und dem Samuel L. Jackson. Noch nie was gehört davon, oder?
Ja, ich glaube, den Vorschlag habe ich auch gekriegt für den Film, aber ich habe
ihn. Nein, ich weiß halt auch nicht, dass es den gibt, aber.
Das ist witzig, weil ich kennt ihr denn, weil ich hätte man noch einen Ryan Reynolds-Film gehabt, wo man analysieren hätten können, aber da anders ist. Aber auch schräg, weil von dem habe ich noch nie was gehört, spielt Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Selma Hayek und Gary Oldman mit. Oldman mit.
What?
Ist jetzt Core von 2017. Aber ich habe noch nie was gehört von dem Film.
Ja, nicht.
Na, irgendwie, seit Corona oder seit jetzt quasi die Kinos wieder aufgemacht haben, kommt mir vor, also eine von meinen größten News, was Filme angeht oder halt, wo ich meine News herhole, ist Kino Plus von Daniel Schröckert. Von den Rocket Beans. Hallo an dieser
Hallo
Stelle.
An dieser Stelle.
Falls er zuhört. Aber mir kommt irgendwie vor, es ist irgendwie schwierig mit die Kino-News oder dass man was über Filme irgendwie, weil einfach viel nicht mehr ins Kino kommt. Also seit Corona, seit viel mehr jetzt einfach zum Streaming kommt direkt. Also mir kommt schon vor, dass das mit Corona ein bisschen schlimmer geworden ist, dass halt einfach mehr in die Streaming-Portale kommt und quasi Kino nicht so wichtig ist oder nicht mehr so wichtig zu sein scheint, ja, kriegt man immer weniger mit, kommt mir vor.
Voll, es kommen vor allem auch richtig gute Filme direkt auf Streaming kommen. Zum Beispiel jetzt der neue Predator, ich weiß nicht, ob der gut ist, aber der kommt auf jeden Fall gleich in Streaming, oder? Und ein Predator-Film, der übrigens Prey heißt jetzt, weil ja normalerweise sofort im Kino bist, oder? Oder auch der neue Film vom Matthias Schweighofer, Höfer.
Ja, eben, das ist der, wo wir mal über die Army of the Dead geredet haben, wo wir gedacht haben, ja, der hat da irgendeinen Deal, der darf da ein Prequel machen oder so. Und das ist jetzt, ist schon heraus oder ist...
Ist schon heraus, heißt Army of Thieves. Und ist prinzipiell die erzählte Geschichte von ihm.
Von dem Charakter, was er spielt.
Genau. Und der war ja beim Fällen und alles, also der ist schon richtig am Durchstarten. Taugt mir voll, weil ich finde den super sympathisch.
Aber das ist ja eine Netflix-Produktion, oder?
Das ist jetzt auch reine Netflix-Produktion. Nein, aber ich meine ja, dass eben so ein Film war früher im Kino gewesen.
Ja, man kriegt es mit, wenn es jetzt von Netflix, also so wie jetzt zum Beispiel, wenn Apple TV Plus oder Netflix einen Film machen und der kommt dann in die Kinos, ja, okay, dann ist das nur recht und billig, weil die haben ja den Film auch gemacht, aber es werden ja zum Teil Filme, kommen nicht mehr in die Kinos, die früher auf alle Fälle kommen wären. Also zum Beispiel, ich hätte mir wahnsinnig gern The Green Knight angeschaut. War nicht möglich, was ich so mitgekriegt habe bei uns. Also es war nicht zu sehen bei uns. Und was ich so mitgekriegt habe, The Last Duel läuft, glaube ich.
Uns jetzt in Innsbruck. Ja. Habe ich das Plakat gesehen.
Volle Schade, das, ja. Also gerade Green Knight zum Beispiel, gut. Ja, kann sein, dass sie gespielt haben bei uns kurz, aber man kriegt es dann nicht mehr so mit. Also der letzte
Film, wo ich irgendwie bewusst an Kino gedacht habe, war Tenet. Aber da haben sie auch wirklich Werbung gemacht. Okay, der kommt jetzt in die Kinos und dann habe ich verschieben, bis die Kinos wieder offen haben. Der muss beim Kino sein. Habe ich aber trotzdem nicht angeschaut.
Tenet. Und jetzt halt James Bond.
Ja, James Bond ist auch noch so ein Kino-Ding.
Ja, stimmt, ja.
Genau, aber das ist eine super Überleitung gewesen. Jetzt, wer hat jetzt angefangen eigentlich mit dem du, genau. Marco, hast du noch was
zu Nein, aber ich glaube, er ist ungefähr 2 Stunden lang, aber so lange ist er mir überhaupt nicht vorgekommen. Der ist so kurzweilig,
Also gute Unterhaltung.
Echt, man muss schon vielleicht ein bisschen manchmal das Hirn ausschalten und das nicht alles hinterfragen. Wieso ist das und das so, aber das ist halt so bei Action-Komödie manchmal.
Das kennen die Leute im Moment eh total gut.
Bei allen Sachen können sie gut hinausreden.
Bei allen Sachen.
Aber das war's.
Genau. Okay, weil das war jetzt eine gute Überleitung zu was von mir, was ich erlebt habe. Kino nämlich. Und Kino habe ich auf ganz unterschiedliche Arten erleben dürfen in den letzten Wochen. Nämlich einmal ganz klassisch mit Freunden, James Bond. Da waren wir ganz normal im Kino zu viert. War ein super cooler Film. Also ich finde ja James Bond immer lässig zum Anschauen. Ich war nicht so der großartige Daniel Craig-Fan anfangs. Ich finde mittlerweile, das macht er richtig gut für den James Bond, der sein soll, den er darstellen soll, ist er sicher der perfekte Schauspieler, perfekte Besetzung. Hat sehr viele Hommagen, finde ich, an alte James Bonds. War auch wieder sehr klassisch James Bondig mit einem Bösewicht, der einfach die Welt zerstören will, mit einer Insel, so am Hideout quasi, einem Bösewicht und unterschlupft also an die alten Dr. No und Co. James Bond erinnert. Und auch wieder Gadgets, Gadgets, auch wieder, also sehr, sehr James Bondig, würde ich sagen. War wirklich richtig cool. Also hat man richtig gut getaugt.
Jetzt natürlich ohne zu spoilern, ist es ein würdiger Abschluss für einen Craig, weil er spielt ja dann kein Bond mehr?
Es ist auf jeden Fall ein würdiger Abschluss. Ich hätte es ein bisschen anders gemacht, aber ich habe nichts zu sagen. aber es ist ein würdiger Abschluss.
Okay.
Also würde ich auf jeden Fall, ich will jetzt gar nichts spoilern, ist auf jeden Fall ein würdiger Abschluss
für James
Bond. Also für ihn als James Bond.
Cool. Ja, wird interessant, wie es dann weitergeht mit Bond. Ist ja immer ein Riesenthema, wenn sie einen Hauptdarsteller wechseln.
Ja, mal bei James Bond ist man es eh schon ein bisschen gewohnt, oder? Dass es immer wieder neue James Bonds gibt. Ich habe mal kurz vermutet, dass James Bond vielleicht nur ein Codename ist. Dass halt irgendwie er gar nicht der James Bond ist, sondern der, wie halt 007.
Ja,
das halt einfach nur ein Codename ist. Das war dann wäre es einfach gewesen, den James Bond weiterzuführen als James Bond, weil halt einfach der 007 immer der James Bond ist, auch wenn er anders schaut. Aber schauen wir mal.
Würde es interessant finden, einen James Bond zu sehen, der wieder in die 50er oder 60er Jahre spielt, da wo es angefangen hat mit den Filmen?
Es ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Alleine, wenn du dir die alten James Bonds anschaust, das Frauenbild, was du ja dann wieder so darstellen müsstest, weil es ja in die 50er spielt, Ich glaube, da würde ich so einen Shitstorm kassieren.
Ja, weil ich sage das deswegen, weil ja da, es sind ja unter anderem der Idris Elba und der Henry Cavill oder Cavill, wie sagt man?
Ja, ja.
Henry Cavill sind ja im Gespräch für den nächsten James Bond. Und ich weiß nicht, kennst du den Film vom Guy Ritchie, Codename Uncle oder The Man from Uncle?
Nicht gesehen.
Leider nicht.
Da geht es um einen amerikanischen oder englischen, ich weiß es jetzt gar nicht da. Also der Henry Cavill spielt einen amerikanischen Agenten und Arnie Hammer spielt einen russischen Agenten, die sich am Anfang vom Film halt natürlich, weil da ja noch Russland und Amerika Feinde waren in den 60er Jahren, die können sich halt überhaupt nicht kämpfen sogar gegeneinander und dann werden sie von russischer und amerikanischer Seite auf eine gemeinsame Mission gegen einen ehemaligen Nazi-Wissenschaftler geschickt. Und der Film spielt eben in die 60er Jahre, das ist eine Action-Komödie, hätte ich gesagt. Er ist sehr Guy Ritchie, also sehr, sehr voll mit so Wortwitz geladenen und Humor mit einiger Action drüber gestreut. Und ich habe mir dann gedacht, der Film ist cool, den möchte ich empfehlen. Der wird eigentlich sicher auch taugen. Also ist ein sehr, sehr cooler Guy Ritchie-Film. Und der erinnert so ein bisschen, also da habe ich mir gedacht, ja, das wäre cool, wenn der James Bond so wäre wieder mal. Also weil der Film schafft es nämlich auch, die 60er Jahre zu spielen und jetzt nicht gerade so zu sein, wie die Filme in die 60er Jahre waren, was halt Frauenbild und so angeht.
Ja, wäre vielleicht. Ja, aber wieso kann man das nicht einfach doch einfach ein bisschen anders darstellen, moderner, aber halt mit den technischen Sachen, die halt nur in den 60er vorhanden waren.
Ja, eben.
Das könnte schon funktionieren.
Ich frage mich halt, das Problem, was ich beim James Bond sehe, im Gegensatz zu einer neu kreierten Serie, der James Bond ist halt immer so, bei dem waren halt die Frauen, wahrscheinlich Bond Girl, welcher andere Film hat irgendwie Frauen, die Namen nach dem Film haben oder nach dem Hauptdarsteller. Das Bond Girl-Thema, was sie meiner Meinung nach jetzt schon extrem entschärft haben in den letzten Teilen, er war halt ein Ladiesman und wenn er in die 50er oder in die 60er Ladiesman ist, dann ist er einfach ein Macho. Oder? Also.
Ja, aber dann.
Was ich meine? Also, wenn jetzt 2021 Ladiesman ist, dann kann er halt einfach der Gentleman sein. Ja, das war in die 50er. Irgendwie war er nie ein Gentleman. Er war ja kein Gentleman, er war einfach ein Womanizer. Weil er hat ja Frauen waren ihm total wurscht. Die hat er ja allein für Spaß
gehabt. In Wirklichkeit war das von der Trottel. Also, das, so wie, also die Figur, wie sie sich damals aufgeführt hat, du hast schon recht, das kann man heutzutage nicht mehr machen. Das soll man auch nicht und muss man auch nicht, finde ich. Also, weil wenn jemand, weil dann, wenn sich die Figur so nicht weiterentwickeln, weißt, wenn sie sich nicht weiterentwickeln kann, was das angeht, dann muss man überlegen, ja, ob es nicht obsolet ist, ob man das dann nicht lässt quasi. Also ich glaube schon, dass man das anpassen kann und muss halt.
Also ich bin gespannt, wie sie weitermachen. Und sie müssen sich was einfallen lassen, auf jeden Fall, ja. Bin gespannt. Aber genau, James Bond, das war mein normales Kinoerlebnis. Und dann war ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz allein im Kino. Und das war irgendwie auch nicht viel anders, wie wenn man mit Freund geht, weil man im Film bis auf die Viertelstunde davor und danach, wenn man sich das Popcorn holt, redet man nichts. Nein, es war schräg, aber war cool. Also hat Spaß gemacht. Ich war Shang-Chi von Marvel.
Jetzt geht deswegen warst du alleine im Kino, okay.
Achso.
Genau, ich war deswegen alleine im Kino, weil niemand mit mir Marvel-Filme schauen gehen will. Nein, ich war Shang-Chi allein im Kino, weil die Debbie keine Lust gehabt hat und weil es nicht interessiert hat. Und das keine Zeit oder keine Lust gehabt hat. Der Andy war, glaube ich, nicht da. Der Marco, ich habe glaube ich, beim letzten Podcast
gefragt. Ja, nein, du müsst aus dem Haus gehen, das geht nicht.
Genau. und war eine witzige Erfahrung, weil wieder machen, wenn jemand mehr mit mir ins Kino gehen will. Aber ich habe halt voll laut mit mir selber geredet und mich über mich selber aufgeregt, weil die Popcorn so laut
Warte mal, Moment, du warst aber nicht alleine im Saal, oder?
Okay. Nein, leider nicht. Nein. Es waren noch, glaube ich, 6 andere. Es war zur Verteidigung von Shang-Chi, es war der letzte Tag.
Also nur 6 andere? Das ist für einen Marvel-Film nicht schlecht.
Ja. Samstag um 16:30 Uhr. Ja. Nein, stimmt. Das war schon fast ausverkauft für Marvel. Bis auf das, dass ich mir beim Ghostbusters-Trailer die Augen und Ohren zugekriegt habe, was sicher eigenartig ausgeschaut hat, wenn da ein 40-Jähriger allein im Kino sitzt und sich bei Ghostbusters die Augen und die Ohren zuhebt.
Wie gruselt mich.
Weil ich es auch geschaut habe. Shang-Chi, mega. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Marvel-Film. Ich habe nichts davon erwartet, weil ich mir gedacht habe, Charakter kenne ich nicht, Story kenne ich nicht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Asien-Fan oder Martial-Arts-Fan, aber der hat es geschafft, mir innerhalb von Minuten eigentlich zu überzeugen von die Charaktere, von der Story, wie er gemacht ist. Es ist unglaublich und es ist so witzig, dass man, weil ich war noch in einem anderen, also noch 2 andere Marvel-Filme im Kino, oder besser gesagt, einer war kein Marvel-Film, weil Venom ist jetzt ja kein Marvel-Film. Und was so witzig ist, oder Venom ist eigentlich ein Marvel-Film, oder? Ein Sony-Film?
Ja, halt nicht Marvel Cinematic Universe. Nicht Marvel Cinematic, oder doch, genau, wer weiß.
Nicht Marvel Studios, ja, das weiß man noch nicht. Aber was bei den Marvel-Filmen so gut finde, die machen alles so viel Lust auf mehr. Durch das MCU, was sie da aufgebaut haben, nur als kleiner Spoiler, aber jetzt nichts, was die Story betrifft. Der Shang-Chi ist dann in so einem Club, wo eben gekämpft wird, in so einer Arena. Und in der Arena kämpft dann einfach der Mönch von Doctor Strange, was ihr denn kennt.
Er ist ein Freund, oder ist das ein Assistent? Na, halt.
Sein Assistent, der Wong. Kämpft gegen so einen riesigen grünen Außerirdischen. Und es stört einfach niemanden. Also es ist nicht so, dass ich sage, wow, da ist ja Außerirdischer, sondern sie leben jetzt einfach in dieser Welt, wo der Blip war, wo der Thanos war, wo es die Avengers gibt, wo es Außerirdische gibt. Und die Verknüpfung von dem MCU, die man jetzt immer mehr merkt natürlich, das finde ich halt einfach, das macht so viel Spaß. Und das ist so gut.
Ja.
Fragen bis hierhin.
Jetzt ist dann die Frage, wie sehr können Sie jetzt da noch neue Sachen bringen? Weil man sagt, okay, das ist jetzt ein Film, der wird kein Nachfolger kommen, oder doch?
Boah, kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, eben, aber wie viele neue Dinge kann ich jetzt da noch anfangen, ohne dass Sie da was zu Ende bringen?
Ich glaube, dass Sie es halt wieder so machen, dass Sie es halt wieder zum Team-Event hinlaufen lassen. Also jetzt ja. Shang-Chi, da geht es halt um einen Shang-Chi und The Ten Rings heißt er, glaube ich, im Ganzen. Und die Ten Rings sind halt irgendwie so einerseits 10 Ringe, so mystische, und andererseits aber so eine Geheimorganisation, die halt vom vielen Bösewicht aufgebaut wird, der durch diese Ringe unsterblich ist und halt über Jahrhunderte lang quasi sich diese Organisation da aufbaut, um immer mehr Macht zu bekommen. Und das, wie das jetzt noch weiterspielt in der gesamten Story, also in der gesamten Geschichte, weiß ich nicht, aber ja. Am Ende des Tages holt sie halt, ja, das darf ich nicht sagen, am Ende des Tages hängt halt alles wieder irgendwie zusammen. Ja. Allein, dass da der Wong schon mitspielt, lässt ein bisschen drauf schließen, dass das irgendwas mit Doctor Strange vielleicht zu tun hat. Das ist halt ganz, ganz, ganz cool. Was auch cool gemacht ist, ist, der Film ist am Anfang auf Chinesisch mit Untertitel, was dem auch ganz viel Charme gibt. Und die Kampfszenen sind halt mega choreografiert, so wird der Carson Hidden Tiger and Flying Dragon, oder?
Crouching Tiger.
Damals Carson. Crouching Tiger
Flying Dragon. Sowas.
Ja, der war ja damals quasi das Nonplusultra, wenn es um Kampfszene gegangen ist. Das halt nochmal hoch 10 jetzt, plus
Hidden Dragon, Entschuldigung.
Hidden Dragon, genau. Diese Kampfszenen super choreografiert, mega, also wie Tänzer, ist richtig, richtig cool. Also echt, ich war wirklich beeindruckt. Kann ich jedem nur empfehlen, ist seit 12. auf Disney+. auf jeden Fall anschauen, wer Marvel mag und wer
also ich,
ein bisschen ein Faible für asiatische Kampfkunst oder asiatische Kultur hat, auf jeden Fall mega. Aber es ist ganz anders, wie nicht abschrecken lassen vom Marvel Label, weil es ist ganz ein anderer Marvel-Film von der Story her.
Also ich habe das auch gehört, dass wahrscheinlich viele Leute den Film gar nicht gehen und gar nicht wissen, was ihnen da entgeht, weil es halt einfach nur ein weiterer Marvel-Film wahrscheinlich für viele ist. Ja, dann weil also wir weiterhin nicht Disney Plus holen und das nicht schauen.
Er rangiert in meiner Marvel-Liste ganz, ganz weit oben, muss ich ganz ehrlich sein. Also da ist schon sicher unter Top 5.
Aber habe ich... Entschuldigung, dass ich jetzt noch unterbricht nochmal. Aber wenn sie es wirklich so schaffen, auch mit den neuen Filmen, dass es da am Ende wieder alles so zusammenführt, mit so einem super Finale, dann Hut ab, hey, weil das, ich glaube, das gibt es vorher jetzt gar nicht gegeben, oder? Sowas, was so filmumspannend war und so.
Wenn sie das ein zweites Mal schaffen, nachher haben sie es geschafft, ein zweites Mal.
Weil du vorhin gesagt hast, gibt es da Fortsetzung. Es ist ja eh mittlerweile so, dass das MCU, also in meiner, ich habe jetzt wirklich nicht, bei Weitem nicht alle Filme gesehen, und aber es ist ja schon so, dass jeder Film ja im Prinzip eine Art Fortsetzung oder eine Art Prequel oder Sequel von einem anderen ist. Es hängt ja alles irgendwie zusammen, oder? Ja.
Also, es hängt alles irgendwie zusammen, das ist ja das Coole.
Was ich cool gefunden habe, die beiden Filme, die letzten Marvel-Filme, die ich gesehen habe, die ja, glaube ich, aber nicht so gut ankamen sind, damals waren das Homecoming und
Justice League.
Was? Homecoming ist ja super ankamen, oder?
Homecoming ist super ankamen, ja. Das Spider-Man ist alle gut. Ja, der Far From Home ist nicht so gut ankamen wie der Homecoming.
Also aber die haben mir wirklich super gefallen. Das habe ich cool gefunden. Das waren richtig coole Filme. Die haben mir besser gefallen, wie zum Beispiel Civil War. Darf man ja fast nicht sagen. Aber wir haben beide Spider-Man-Filme
mit dem
Holland haben mir besser gefallen als Civil War. Civil War habe ich echt...
Ja, man muss sagen...
Das war underwhelming. Da hat man nicht getaugt irgendwie.
Ja, mir auch nicht. Und Civil War ist halt sehr viel... Universum, erklärendes Universums, erklären von Hintergrundgeschichte, oder? Weil du musst ja mal, warum entzweien sich Captain America und Iron Man? Das muss ja alles irgendwie, das war jetzt nicht die prickelndste Story zu erzählen. Und Spider-Man ist halt ein super dankbarer Charakter, weil Spider-Man ist einfach ein cooler Superheld, der einerseits lustig ist, andererseits aber auch halt taffe Gegner hat, oder? Da kannst du halt einfach, aber jetzt kein bei den Avengers jetzt keine tragende Rolle gehabt hat, oder? Spider-Man ist halt einfach mit dabei gewesen, war jetzt aber nicht einer, der irgendwie ja die Avengers-Timeline vorantreiben hat müssen. Für das waren eben Iron Man und Captain America zuständig, im Prinzip. Deswegen kannst du da viel freier sein und viel. Der Civil War hat mir jetzt auch nicht so gut
gedacht. Ich habe da was gelesen mal drüber und ich glaube, Civil War hat vielen gefallen, die halt vorher die Comics gekannt haben und die halt so gewusst haben, okay, das und das passiert schon, wie setzen sie das jetzt um? Weil der Film hat ja eigentlich keinen Bösewicht, sondern es geht ja eigentlich gleich um Konflikt zwischen die Avengers.
Ja, hat schon Bösewicht, oder? Der Daniel Brühl ist ja der...
Ja, ich meine...
Ja, aber da ist da nur, also da geht es schon beim Civil War jetzt hauptsächlich um einen Konflikt zwischen
und zum Beispiel, America und Iron. Ich glaube, bei vielen kommt das vielleicht besser an als zum Beispiel Age of Ultron, wo man sagt, ja, okay, die haben jetzt einfach irgendeinen super Bösewicht eingeführt. Im Endeffekt, hat er schon zur Story was beigetragen, aber das hätte vielleicht ohne den funktioniert.
Das ist ja immer so ein bisschen, du hast ja da eigentlich zwei Zielgruppen zu bedienen, oder? Du hast die oder drei. Durch die Comic-Freaks, die halt alles aus den Comics kennen und sagen, das ist aber ein anderes Outfit, wie er eigentlich angehabt hat. Da ist aber, das ist anders blau. Dann hast die Leute so wie mich, die halt die Filme gesehen haben und die Comics am Rand vielleicht immer wieder mal ans gelesen haben oder jetzt nachlesen. Für mich ist es halt jetzt spannend, die Comics zu lesen und zu schauen, okay, wie ist das in die Comics gelöst worden oder passiert. Und dann gibt es halt die Mitteldinger, die halt Comics lesen und die Filme schauen. Und ich glaube, es ist total schwierig, dass halt da irgendwie, du siehst ja, das Avengers Computerspiel, die schauen nicht so aus wie die im MCU. Ist beim Avengers Computerspiel total tragisch gewesen für alle. Beim Guardians of the Galaxy Spiel ist es total egal. Die schauen alle komplett anders aus, aber das ist mega. Also das ist trotzdem super cool. Weil halt die Story vielleicht besser ist, wie beim oder das Spiel einfach besser ist.
Avengers Spiel. Ich glaube, beim Avengers Spiel war einfach der Film noch zu präsent, oder? Bei den Leuten. Ja. Die wollten, haben das erwartet. Ja. Ist nicht das geworden.
Ja. Aber das ist ja das Coole bei beim MCU oder bei Marvel, beim Guardians of the Galaxy Spiel, da hast du mal die Möglichkeit, in so einer Verbrecherdatenbank nachzulesen. Und da sind halt, keine Ahnung, so 20 Einträge und da liest halt über die selber, also über die Guardians selber, und du liest halt über irgendwelche Adam Warlock und wie sie halt alle heißen. Und das ist so witzig, weil du denkst, vielleicht kommt der auch noch in irgendeinem Film. Oder? Hm. Und das ganze umspannende und umfassende Werk ist halt, das finde ich, das ist auch das, was mir an die Marvel-Filme so gut gefallen. Dass das so wirklich ein Universe ist.
Ich überlege gerade, was ist denn sonst noch für eine Filmserie, die so, was ist denn die nächstgrößere Filmserie eigentlich?
Ja, Star Wars. Ich wollte gerade sagen, Star Wars.
Und Star Trek eventuell, wenn die Serien dazu nimmst.
Star Trek. Ist danach dann gleich mal Harry Potter.
Harry
Potter, ja.
Ja, ist schon ordentlich.
Ja, mir ist jetzt mal auffallen, wie viele Teile es schon von, weil wir vielleicht was recherchiert haben für irgendwas, wie viele Teile schon von Mission Impossible gibt und wie lange es die Serie schon gibt.
Mhm. Ja.
Und voll. Ist ja, ich meine jetzt nicht, um viel über Mission Impossible zu reden, das ist ja eigentlich fast schon ein moderner Bond, oder? Muss man sagen.
Schon, ja. Aber ist ja eigentlich auch eine Serie aus den 80er, oder?
Cobra übernehmen sie.
Ja.
Hat es bei uns geheißen.
Ja, und die Filme, weil du sagst, Marco, wie alt die sind, ey, ich bin da noch Hauptschule gegangen, die waren ja aus die frühen 90er, oder aus dem Teil, oder?
Der erste ist die frühen 90er, ja.
Der coole Kaugummi in dem Restaurant in Ungarn, glaube ich, oder? Wo das Wasserbecken, was übrigens auch wirklich ein Stunt war.
War da ein Krokodil drin, echtes?
Nein, das war es nicht, aber der James Bond. Der Tom Cruise ist wirklich das war wirklich
ein... Da ist auf den Geschmack gekommen wahrscheinlich, dass er alle Stunts dann selber machen will.
Dass
er
einfach crazy gehen muss. Genau, das war mein erster Kinobesuch, also kann ich nur empfehlen, Shang-Chi and the Ten Rings, sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch ein Kinoerlebnis gehabt, ich war dann mit einem Kollegen, mit Matti zusammen, Instastrias, glaube ich, hast du auf Instagram, das ist sicher gefeatured, waren wir gemeinsam im Venom und Back-to-Back quasi danach in Eternals. Das heißt, wir sind um 18 Uhr irgendwas in Venom und sind danach gleich, haben uns Karten gekauft, weil es andere 3D-Brillen braucht hat. Nein, wir hatten sowieso Karten gekauft. Und haben uns dann Eternals im IMAX angeschaut. War eine spezielle Erfahrung. Und ich muss sagen, ich habe bei Eternals, und das war es jetzt nicht, ob es meiner Müdigkeit oder dem Film geschuldet war, hin und wieder mal meine Augen ausgerastet im Zwischenteil. Aber kurz zu Venom. Ja.
Ja. Was?
Tom Hardy ist super gut wieder. Aber irgendwie more of the same. Mir hat der erste Venom schon nicht so gut taugt. Und der zweite war jetzt, ja, hat mir jetzt nicht vom Hocker gehabt. Woody Harrelson als Carnage natürlich sehr, sehr gut. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Ober-Venom-Fan. Ja, es ist ganz witzig. Ich finde es immer noch schade, dass er FSK 16 ist, glaube ich. Oder 12, genau, 12
das, sogar. Ich meine, sind wir uns ehrlich, das ist ein Problem bei solchen Filmen, finde ich.
Ja, die sind zu teuer dafür, dass sie FSK 18 sein könnten.
Ja, aber dann...
Die müssen fast mehr Publikum haben.
Ja, aber wenn ich einen Carnage-Film mache,
also,
dann bitte.
Ein Venom und vor allem ein Carnage, ohne richtig Gore und richtig zu sagen, wie zart der eigentlich ist. Mäßig. Also ja, im Angst, wenn man nicht normal anschaut.
Ja, aber sagen wir mal so, die, was die im Film gemacht haben, die würden ja wahrscheinlich selber gewusst haben, da okay, der ist jetzt nicht gut genug dafür, dass ab 18 denn viele Leute anschauen, wir müssen jetzt runterschneiden auf 16 oder 12. Das ist halt jetzt nicht ein Deadpool, wo trotzdem Erfolg ist, auch wenn ab 18 ist.
Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum machen sie es nicht? Warum, wenn es eh schon, wenn das eh nur noch eine Rettung, also quasi, wenn sie sich eh drüber im Klaren sind, naja, das wird nichts leid, wir müssen ihn ab 12 freigeben, ja dann, warum macht man sowas überhaupt? Also ich verstehe nicht.
Ja, oder warum mache ich nicht auf 18 und hauen auf Stream?
Das wäre vielleicht die beste Idee, dass dann noch danach der Final Cut ab 18 kommt. Und
ja, das,
probieren sie halt vorher die Kohle machen.
Ich weiß schon, dass die Kohle machen wollen und ich weiß schon, dass es am Ende vom Tag...
Ja, oder auch müssen teilweise schon
ganz zu. Ja, es geht im Prinzip nur um das. Aber ich meine, man hat ja gesehen, dass es funktioniert. R-rated Filme funktionieren. Die Leute wollen das ja. Man sieht ja, dass es funktioniert.
Ja, aber es gibt auch R-rated Filme, die nicht funktionieren, weil sie einfach nicht gut genug sind. Das weißt du vielleicht vorher nicht, von dem Film anfängst. Dann sagst du, ja, der wird voll gut und dann passieren 10 Sachen, was außerhalb von deiner Kontrolle waren und dann sagst du, ja, jetzt müssen wir noch schneiden. Geht nicht mehr anders.
Ja. Aber es ist echt traurig.
Ich meine, das ist
im Prinzip...
Ja, es ist schade,
also, das ist
vor allem an Venom-Film, vor allem an Venom-Film zu machen, ich habe ja eh Spider-Man, ich habe ja eh Iron Man, ich habe Captain America, ich habe Thor, das kann man alles FSK 12 machen. Ich muss ja nicht jeden Film für jedes Publikum machen. Ich kann ja sagen, hey, Venom, so wie jetzt Mobius, oder? Mobius wird, glaube ich, nicht FSK 12 sein, hoffentlich.
Ja, was, aber ja, dann ist das...
Weil Mobius, ich weiß nicht mal, was das heißt.
Was das heißt? Mobius ist der Horrorfilm von Marvel mit dem Jared Leto. Da ist er ehemaliger ziemlich erfolgreicher Biochemiker, hat eine seltene, unheilbare Krankheit. Man will sich damit so ein Experiment versuchen, die aufzuhalten und die Krankheit zu heilen. Und mutiert sich dann. Ja,
quasi. Ich glaube, das erst, wenn ich sehe, dass das ein Horrorfilm sein soll. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das.
Ja, ich meine, Mobius, The Living Vampire, wenn sie den FSK 12 machen.
Ja, aber das hat man sich beim Carnage-Film auch gedacht. Ja, das ist irgendwie, ich finde es schade, dass es mehr, man wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren, es gibt kein Body-Horror mehr, zum Beispiel. Also sowas wie, jetzt, The Thing ist ja eh ab 16, mit jetzt der 80er-Film, oder? Mhm. Es wird solche Filme einfach nicht mehr geben. Hey, schaut euch an, was sie aus dem Robocop-Remake gemacht haben. Das ist ja ein Witz, wenn das Werhöfner.
Habe ich noch gar nicht.
Wenn du das Werhöfner-Original kennst, dann ist es ja.
Ja, ja, ich weiß, das habe ich letztes Mal gesehen.
Ich will ja nicht sagen, dass das nur Horror sein muss, dass ein Film gut macht. Das ist es nämlich nicht. Aber ja, wenn ein Film quasi, ja wie du sagst, ein Carnage-Film oder also stellt sich vor, ein Deadpool-Film ab 14, das wird nicht funktionieren.
Nein, weil der Charakter nicht ab 14 ist. Also, das ist einfach nicht, verstehe ich nicht. Aber jedenfalls,
man könnte es jetzt sage ich mal, retten, den Film vielleicht, gibt es ja wirklich eine Schnittfassung, die ab 18, die vielleicht doch noch irgendwie rauskommen kann.
Vielleicht ist aber meistens auch
schon. Aber noch ganz kurz, was ich da noch anmerken möchte, ist, weil ich vorher gesagt habe, warum gibt es solche Filme nicht? Ich meine, die muss man da jetzt selber widersprechen. Es gibt nämlich einen Film, der extrem gewalttätig ist und trotzdem nichts ist, nämlich der neue Hellboy-Film. Der ist, ich meine, der ist auch nicht ab 18 freigegeben. Der ist auch quasi ab 16 oder ab 16 oder ab 14, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der kein FSK 18-Rating und der ist saubrutal. Also das ist so ein richtiger Splatter-Film eigentlich. Und er hat auch nicht funktioniert, so gesehen. Ja.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kurz noch, Andy Serkis hat Regie geführt. Kann man sich anschauen, wenn wir jetzt wahrscheinlich gerade Schwarz mal anschauen, wie gesagt. Ob er sich ins Marvel Cinematic Universe eingliedert oder nicht, das wird sich in der Zukunft herausstellen. Und dann war ich noch Eternals, um euch mit Marvel voll zu spammen. Das ist das vorletzte Marvel-Thema heute.
Schade.
Eternals. Ich habe einen direkten Vergleich gehabt zu Venom und bin dann in Eternals und haben mir gedacht, und habe es auch zum Matti gesagt, wie anders fühlt sich das an? Also gehst in einen MCU-Film und bist sofort wieder dort, wo du beim letzten MCU-Film aufgehört hast. Weil das zieht dich gleich wieder in das Universum oder in die Geschichte. Oder? Und das finde ich, wie gesagt, habe ich vorher schon ausführlich gesagt, das finde ich halt das Spannende. Und Eternals ist jetzt meiner Meinung nach halt die nächste Ebene, weil die Eternals sind halt einfach so einfach Götter. Angelehnt ein bisschen an die griechischen Götter. Sind auch unsterblich, sind auch schon seit Ewigkeiten auf der Welt und dienen quasi einem noch übergeordneten Wesen, dem sie und müssen quasi die Welt beschützen, die Welt vor allem, was sie bedroht, dürfen sich aber nicht in, was wieder witzig ist, nicht in Kämpfe auf der Welt einmischen, also innerhalb der Menschheit.
Also weiß ich nicht, unterhalb sagen, warum. Der menschlichen Gürtellinie.
Genau, unterhalb der menschlichen Gürtellinie dürfen sich nicht einmischen. Was,
unterhalb
der Gehaltsklasse. Er fragt dann auch, es stellt sich dann auch die Frage, warum sie bei Thanos nicht eingegriffen haben. Da habe ich, glaube ich, kurz geschlafen, weil das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, warum sie das nicht gemacht haben. Aber da war halt, dass sie dürfen sich nicht einmischen. Okay. Außer, genau, sie sind nur tot, so ist es. Sie sind nur tot, um die Erde vor den Celestials zu beschützen. Das sind so außerirdische Wesen. Genau. Das ist ihr Auftrag auf der Erde eigentlich. Ich kann schauen, ob ich das wieder meine.
Ich stelle mir das so vor.
Getting my facts
straight. Wir haben da so einen Arbeitsvertrag. Nein, wir verteidigen nur die Sentinels. Da steht's. Ich mache nichts anderes. Okay.
Falsch. Entschuldige, ist falsch. Nicht, dass wir da gleich alle kreuzigen. Die Eternals werden von den Celestials auf die Erde geschickt und die Deviants sind quasi die bösen Außerirdischen, gegen die sie kämpfen. Und dadurch, dass sie schon so lange auf der Erde sind, haben sie quasi alle Gottgeschichten geprägt, die wir auf der Erde kennen, oder? Und es geht halt dann so dahin und du kriegst halt die Geschichte von jedem einzelnen Eternal, wird halt kurz erzählt, wohin der dann ist, nachdem sie da gegen die Deviants gekämpft haben. Und da hat es sich kurz ein bisschen so angefühlt wie Justice League, weil man gedacht hat, boah, jetzt wollte schon extrem viel erzählen, gerade in extrem kurzer Zeit. Und ja, plätscht dann so ein bisschen dahin. Ja, ich bin, wie gesagt, er war okay, aber er ist jetzt auch nicht bei meinen Top-Marvel-Filmen dabei. Man merkt halt, es ist der Anfang von was neuem, großen, und das ist das, was mich dann wieder ein bisschen versöhnt hat, wo ich gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, wer die Eternals sein, habe einen guten Überblick, ich freue mich jetzt dann aber auf das, wie sich das alles in das Universum einfügt. Und dafür haben wir die Post-Credit-Scenes wieder entschädigt, quasi. Vielleicht gehe ich leider ins Kino, um mir die Post-Credit-Scenes anzuschauen.
Hingegen die Memes von Mako, ich bin ja nicht wirklich, also ich hasse ja Marvel nicht, so ist es ja nicht.
Doch, das stimmt.
Aber es ist halt so, dass sie einfach den bloßen Content nicht mehr nachkonsumieren kann, den man eigentlich konsumieren müsste, für damit man sich halt richtig auskennt. Aber jetzt muss ich schon fragen, ist es jetzt nicht, also wenn du mir jetzt erzählst von den Eternals, fragt man sich da während im Film nicht, hey, Moment einmal, wer war es denn davon alles, was da gerade passiert? Also in dem Universum. Wenn da nicht ganz viele andere Geschichten irgendwie obsolet, ich weiß schon, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber wenn der Hawkeye quasi mit Pfeil und Bogen gegen Außerirdische kämpft, wie obsolet wird denn der Charakter, wenn man weiß, im Hintergrund kämpfen Götter miteinander und also wie fügt sich denn das alles zusammen irgendwie?
Die Avengers wissen ja nichts von die Eternals. Weil der Punkt ist ja, die Eternals sind ja im Versteckten in der Jetztzeit. Und früher haben die Leute gemeint, das sind Götter und haben halt von den Göttergeschichten erzählt. Und das sind jetzt für uns die Göttergeschichten.
Okay, das ist quasi Nicht etwas, was gleichzeitig für andere sichtbar passiert in dem.
Also, keine Ahnung, 5000 vor Christus sind sie auf die Erde gekommen und haben da gegen irgendwelche Wesen gekämpft. Das hat wer gesehen, die haben gesagt, wow, da sind Götter vom Himmel gekommen und haben Monster zerstört. Die Geschichten gibt es jetzt da. Und die Story ein bisschen dahinter ist, dass die Geschichten wirklich passiert sein, dass das halt die Eternals waren und nicht irgendwelche
Götter. Ja, aber müsste nicht Götter. Der Dr. Strange zumindest also, davon wissen?
Wahrscheinlich war es der Dr. Strange davon. Aber Tony Stark oder der Captain America wissen nichts davon, weil das sind allein Menschen.
Und der Hawkeye?
Oder Dr. Strange. Der Hawkeye war es. Ja, aber genau. Also jetzt noch, ich muss es schneller machen, sonst kommt es jetzt nicht mehr zum Reden. Eternals, ja, Start einer neuen großen Welt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Es werden einige neue Charaktere vorgestellt. Und ja, bin ich wirklich gespannt. Freue mich auf die Zukunft auf jeden Fall. Habe ich nicht gedacht, aber die Gesamt, auch wenn der Film jetzt nicht so unglaublich großartig war, ich glaube, die Richtung, in die es geht, wird super. Denn es war nur Disney Plus Day, um das Marvel-Thema abzuschließen. Und da hat der Disney Plus Day, war quasi 2 Jahre Disney Plus. An dem Tag haben sie über verschiedenste Kanäle, ein bisschen verwirrend, die neuesten Sachen vorgestellt. Und da war unter anderem auch der Hawkeye-Trailer für die Hawkeye-Serie. Und ja, schaut wirklich cool aus. Also wieder eigene Art von Film. Habe ich nicht gedacht, dass ich mich dafür begeistern kann, aber freue mich drauf. Schaut wirklich lustig aus. Schaut echt cool aus. Also Hawkeye kommt, Moon Knight kommt, es kommen Echo, es kommen 2. Staffel von What If. Es kommt extrem viel.
Aber ich habe da ein ähnliches Problem wie der Enti. Das wird so schnell irgendwie nachgeschossen alles. Ich habe da gar keine Zeit. Also ich habe auch gerade Disney Plus, aber ich hätte da gar keine Zeit dafür, das alles zu machen. Okay, lügen wir nicht, ich hätte die Zeit dafür, aber ich habe nicht die Lust.
Jetzt ist es, also jetzt alles nachzuholen, brauchst viel Zeit und Muße. Aber es ist keine vergeudete Zeit, weil es sind alles unterhaltsame Filme. Es ist alles unterhaltsam.
Kann ich auch nicht, das ist ja nicht, ich sage nicht, dass die Zeit vergeudet wäre. Es ist einfach quasi, es wird immer unmöglicher, neben die Spiele, die man gerne spielen würde und Serien, die man gerne schauen würde. Und du kannst so viel konsumieren. Und das MCU und der Marvel-Content, den es gibt, ist derartige Masse, ist es so ein großer Prozentsatz an dem, was man konsumieren kann, dass es halt schwierig wird, das nachzuholen. Und manche Sachen fühlen sich halt einfach so an, oder man hat dann, oder ich denke mir dann oft, das muss ich mir jetzt nicht anschauen, da weiß ich eh bei der Hälfte vom Film, um was es geht, weil eben schon so viel da wäre, dass man kennen müsste. Ja, ist wahrscheinlich falsch, die Ansicht, aber
ja. Nein, ich meine, wie gesagt, Zeit brauchst du jetzt extrem viel. Aber es ist, wie gesagt, keine vergeudete Zeit. Wenn wir mal wieder im Lockdown sein, kann ich ja mal Marvel vornehmen. Na, genau. Okay, jetzt habe ich genug mit Marvel gelangweilt. Auf jeden Fall sehr, sehr coole neue Sachen, was da kommen. Hawkeye, Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel, Echo, Ironheart. Ganz, ganz viel neuer Spaß für Marvel-Fans.
Ah, ich höre dir übrigens Marvel schon gern zu, wenn du über Marvel redest, nicht so wie der Enti.
Mein Gott.
Okay. Gut, aber das war es jetzt mal mit Marvel-Content für diese Episode.
Ja, das war intensiv viel Marvel-Content.
Die volle Kutsche.
Ja, gut so. Ha.
Ja. Marco?
Ja, das ist das Problem bei so einem Vorgeplänkel-Spezial. Da müsste man halt Sachen erlebt haben.
Dann habe ich was für die. Marco, ich habe was für uns beide. Nämlich, ich kann was nachschießen zum letzten Podcast. Und zwar habe ich jetzt, ich war jetzt ja ein bisschen im Krankenstand und habe mir einige Sachen fertig angeschaut und fertig gespielt. Und unter anderem habe ich mir Squid Game fertig angeschaut.
Ah, okay.
Emotional. Hey. Also immer so schon nach 2 Dritteln von der Serie gedacht, boah, hey, ich habe wirklich einmal ausschalten müssen, weil ich nicht mehr können habe. Weil es war mir dann wirklich zu viel. Der Marco, du hast ganz gesehen, gell?
Ich habe es dann angeschaut. Ich glaube, wo ich drüber geredet habe, habe ich noch nicht so viel geschaut und ich habe es dann fertig geschaut. Und da sind ein paar Sachen, die sind jetzt vielleicht nicht optimal in dem Film, aber trotzdem hat es mir sehr gut gefallen. Habe ich Film gesagt in der Serie?
Ohne jetzt zu spoilen, es gibt, also es ist ja eine Serie, wo quasi Leute, die sich dazu bereit erklären, zum Teil gegeneinander, zum Teil miteinander, Kinderspiele überstehen müssen. Und wer verliert, wird umgebracht. Und ja, da gibt es halt, es geht jetzt nicht in jeder Folge um ein Spiel. Also es gibt, glaube ich, weniger Spiele als Folgen, oder wenn ich mich nicht täusche?
Ja, kann sein sogar.
Ich glaube, Folge 2 spielt überhaupt nicht,
ja,
oder?
Ja. Ja, und das ist zum Teil derart traurig und die Beiläufigkeit, mit der die Leute, wenn sie verlieren, umgebracht werden, ist derart schockierend und das nimmt dann schon ein bisschen mit, muss ich sagen. Also ich bin jetzt da zwar nicht so nah am Wasser gebaut, was solche Sachen angeht, aber das ist schon eine Serie, wo man das öfter gedacht hat, boah, das kam zum Backen. Wie?
Okay, hast du auch gleich eine Beziehung gehabt zu dir? Ist das gut funktioniert? So Charakterentwicklung?
Ja, ich finde schon. Es gibt wenig Charaktere oder eigentlich ja, nur wenige, die halt wirklich rein gut sind. Eigentlich nur einer, glaube ich. Es gibt wenige Charaktere, die rein böse sind, bis auch auf einen, glaube ich.
Aber der ist richtig böse.
Aber der ist richtig böse, genau. Der wird als richtiger, unsympathischer Arsch eingeführt und wird immer noch.
Bleibt
wird noch immer was?
Ja, bleibt es oder wird noch schlimmer?
Ja, wird immer noch schlimmer, ja, genau. Ja, und dann sind ganz viele so graue Charaktere, die wirklich, man sagen muss, ja, das haben sie extrem gut hingekriegt. Das ist schon.
Ich habe Squid Game noch nicht gesehen, weil es mir wahrscheinlich nicht anschauen, außer es kommt halt dann die zweite Staffel und dann schauen wir vielleicht die erste noch an, um dann die zweite anzuschauen.
Okay.
Falls das jetzt Sinn macht. Weil ich schon gehört habe, dass es mega gut sein soll. Ich habe auch gehört, dass es, wenn man schon viel gesehen hat, so The Cube oder so Geschichten, dass es dann so ein bisschen mehr ist, dass die Spiele die Hauptakteure sein. Und das, ich habe schon recht ganz viel drüber gehört, deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das da anschauen will, weil ich bin jetzt nicht so heiß drauf auf da die verschiedenen Spiele. Also ich weiß halt, was die Hauptspiele habe ich, glaube ich, schon gesehen, irgendwo mal in einem Meme oder. Aber was ich spannend gefunden hat, und ich bin jetzt ja kein koreanischer Regisseur oder Writer, aber das hat ich cool gefunden. Was war gewesen, wenn sie zwar, deswegen habe ich vorher gefragt wegen der Charakterentwicklung, wie cool war das gewesen, wenn sie in der ersten Folge oder in den ersten zwei, drei Folgen den Hauptcharakter einführen und ihn dann wirklich sterben lassen in der dritten Folge und du dann einfach mit dem anderen folgst und der dann wieder stirbt. Das ist halt wirklich das, dann hat die, weil so ist es für mich irgendwie, wenn sie so einen Hauptcharakter einführen, dann denke ich mir ja, okay, der kommt ja sowieso durch, weil das ist der Hauptcharakter. Wir haben zwar Game of Thrones-Style gelernt, dass es anders sein kann, oder? Bei Game of Thrones war es so, weil das war das Coole an Game of Thrones, oder? Weil ich dachte, wow. Und ich weiß nicht, das brauchst du jetzt da nicht spoilen. Ob er das gewinnt am Ende, weiß nicht, ich gehe mal davon aus, obwohl ich es nicht gesehen habe. Aber das hat die irgendwie spannend gefunden, oder? Nicht? Dann hatte ich das ganze Gefühl, was sie im Spiel haben, ja auf den Zuschauer noch übertragen.
Es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist zwar der Charakter, den man am Anfang, also mit dem, das ist ja der Charakter, der als erster vorkommt und deswegen fühlt sich so, als ob er der Hauptcharakter wäre. Ich finde aber nicht, dass er jetzt wirklich der Hauptcharakter im Storytelling an sich ist. Also du das kann dadurch, mit wem du am meisten bondest in der Serie, ist quasi, bleibt dir überlassen und ist vielleicht zufällig einfach. Weil ich glaube, ja, ich will da jetzt nicht, man kann da wenig sagen, ohne dass man spoilt. Also es ist aber schon so, dass du nicht nur an ihm und seinem Schicksal hängst, sondern da kommen Charaktere vor, die siehst bloß, keine Ahnung, 10 Minuten in der ganzen Staffel und du denkst dir so, wow, shit. Und die Emotion, die da quasi erzeugt wird, ist, ist dann vielleicht schwerer oder wiegt schwerer wie von anderen Charakteren, den du über 3-4 Folgen quasi folgst. So, also das ist schon gut gemacht.
Okay, aber dann haben sie es so eingebaut,
ja,
oder?
Ja, es ist schon clever erzählt eigentlich, muss ich sagen.
Ja, und ich glaube, dass man das, was ich jetzt Game of Thrones auch nicht gesehen, aber ich weiß, was da halt so passiert, so mit verschiedenen Hauptdarstellern, mit dem kann man einfach nicht mehr rechnen heutzutage, oder? Jedenfalls nicht bei Filmen, wo halt der Schauspieler drin ist und die zahlen Millionen und dann, ja, da ist jetzt nur 10 Minuten dabei, weil der halt bekannt ist. Ich glaube, das kann man irgendwie bei Comics vielleicht machen oder bei Geschichten, aber ich glaube nicht, dass das noch so in so einer Mainstream-Serie oder Film, dass das nochmal wirklich passiert, oder?
Ja, außer Meister Wes Anderson.
Außer Meister. Ja, ich meine, beim Wes Anderson, glaube ich, verdienen auch die Schauspieler nicht wirklich viel. Die spielen halt mit, weil sie da mitspielen wollen, glaube ich. Oder da funktioniert es vielleicht.
Ich meine, ich weiß nicht, kennst du The Other Guys? Mit dem Will Ferrell und dem.
Ja, aber
Mark Wahlberg.
Genau,
ja, Mark Wahlberg. Immer, das spielen ja zwei richtige Schwergewichte mit, die dann wirklich, also, ja.
Ja, aber da ist jetzt keine Werbung mit denen gemacht worden. Also am Plakat waren nicht die zwei Typen, die was dann verrecken.
Ja, stimmt, ja.
Da habe ich, noch ein kurzes, lustiges Podcast-Wissen dazu. Nochmal zurück zum Venom-Film. Im Venom-Film ist sie in der gleichen Stadt gedreht worden wie Matrix Resurrection. Und da haben sie, dadurch, dass Matrix vorher da war, haben die halt die ganze Innenstadt abgesperrt. Jetzt haben sie ein paar Aufnahmen nicht machen können für Venom und haben dadurch eine Szene auf ein Parkhaus verlegt, aufs Dach. Und im Hintergrund fliegen so Hubschrauber und suchen wen. Und das haben sie einfach bei sich im Film eingebaut. Also sie haben einfach die Filmaufnahmen von Matrix, was im Hintergrund sehen sein, bei ihnen im Film einbaut, damit sie auch Helikopter
haben. Ohne das, was zahlt haben. Das ist clever.
Das ist
schlecht,
ja.
Und das Geile war nämlich noch, was sie im Radio Nukular Podcast gesagt haben, das finde ich voll, finde ich witzig, deswegen klaue ich das jetzt einfach oder wiederhole das einfach, was da Christian Günther gesagt hat. Wie geil war es gewesen, wenn sie dann aufs Plakat aufgeschrieben hatten, mit Keanu Reeves.
Mei.
Weil er halt hinten im Hintergrund irgendwo zu sehen gewesen war. Und es war nicht einmal gelogen gewesen. Und das war doch unglaublich. Das war doch super lustig.
Das war in irgendeinem Film, ich kann mich erinnern, wo es eine Videothek gegeben hat, bin ich mit einem Kumpel in der Videothek gewesen und ziehe einen Film aus dem Regal, wo oben gestanden ist, vorne am Cover, mit der Synchronstimme von Bruce Willis. Als Werbung für einen Film. Wow.
Ah, der Lehmann, wie heißt der? Ich kenne ihn sogar, irgendwie Lehmann.
Wie wenig hat der Film zu bieten, hey, wenn sie das ausschreiben mit der Synchronstimme von Bruce Willis?
Wenn sie
Manfred Lehmann.
Wie stirb langsam. Eine Mischung aus Stirb langsam und Der weiße Hai mit der Synchronstimme von Bruce Willis. Dann war ich, das ist ein Top-Film.
Ich sag, apropos, da fällt mir jetzt gerade was ein, dann habe ich doch was zu erzählen. Ist euch das auch so gegangen, dass ihr es in Bruce Willis zuerst als synchronisiert Deutsch kennengelernt habt?
Ja.
Und dann habt ihr irgendwann die original englische Stimme gehört und denkt euch, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
Mhm. Ja. Ja.
Weil.
Ist so, der hat ganz eine eigene. Also seine eigene Stimme ist eine eigene.
Ja, aber
Stimme.
Er ist nicht so die typische Schwarzenegger-Synchro, sondern nein, er ist fast so eine helle Stimme, hätte ich fast gesagt, hat er.
Ja, voll hoch eigentlich, ja.
Ja, so verkniffen, er redet immer so er redet immer so, als ob er gerade einen Bauch anspannt, kommt mir vor.
Ja, als wenn er irgendeine Uhr im Arsch transportiert.
Ich habe jetzt vor kurzem einen Film angeschaut und mir gedacht, boah, es gibt ja noch Schauspieler, die wirklich, wo die Synchronstimme eins zu eins passt, wo sie ganz gleich klingen, und dann gibt es halt Synchronstimmen, die du denkst, wie haben sie die Stimme ausgewählt für den Charakter?
Das ist unglaublich, das denke ich mir immer wieder. Bei Harry Potter zum Beispiel, der Snape. Unglaublich, dass der einfach, das ist
ja, fast identisch. Stimmt, das ist eh den ich meine.
Der
Hans Gruber.
Wie heißt der? Alan
Rickman.
Alan Rickman. Ja, Ja, eben, das ist stimmt. Unglaublich. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch das wird sicher noch nachbearbeitet da, schätze ich, dass es ähnlich klingt, kann ich mir vorstellen, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist mega. Also, sage ich, oft einmal und Harry Potter auf Englisch schauen, also, das ist Harry Potter und Downton Abbey ist, glaube ich, das Schwierigste, was man auf Englisch sich antun kann.
Wir haben bei The Foundation müssen wir ab und zu auf Deutsch umschalten, weil die mit so harten Akzenten oder Dialekten sprechen zum Teil. Aber weil wir gerade über das Synchronsprechen reden, muss ich nochmal zurück zu Squid Game, einen kleinen 180 Grad zurück zu Squid Game, weil der Marco gesagt hat, ich habe nämlich auch...
Hey, hast du geschaut auf Koreanisch?
Ich habe geschaut auf Koreanisch mit deutschen Untertiteln, weil du hast recht, die deutsche Synchro, das kannst du aus irgendeinem Grund nicht anschauen. Das wirkt komisch. Und
ich habe gerade die Englische soll noch schlechter sein als die Deutsche.
Ja, und ich glaube, da gibt es folgendes Problem. Die Koreaner haben einfach, die haben eine andere Sprachmelodie, und zwar eine grundsätzlich andere. Die bauen die Emotion so in so einer Art Sing-Sang in ihre Sprache ein. Wenn sie sich beschweren über was, dann klingt der Satz viel emotionaler wie auf Deutsch. Die haben einfach, die Sprache ist so anders und funktioniert so anders, dass, glaube ich, die Mundbewegung und die Art und Weise, wie der Satz gesagt wird, so abweicht von dem, wie es ja auf Deutsch oder auf Englisch oder Italienisch oder Spanisch wäre, dass es einfach sau schwer zu synchronisieren ist.
Oder? Weil einfach. Ja, ich habe das auch schon gehört, dass man sich das auf Original mit Untertitel anschauen soll.
Ich habe es vorher nicht gehört, ich habe es einfach gemacht, weil ich Genie bin.
Weil du bist.
Ich hab's mir schon gedacht.
Weil ich Genie bin, ja. Ich will nichts gesagt haben. Marco, ich gebe dir recht.
Ja.
Eingeschleimt.
Eingeschleimt.
Wie sind wir denn da jetzt eigentlich?
Mit Bruce Willis irgendwas. Na, was war denn das?
Also, na, was war da? Was war da?
Ich habe über Squid Game geredet und dann.
Vor Squid Game?
Nein, während Squid Game sind wir irgendwie auf die Synchro gekommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr wie. Okay. Ja, aber darf ich gleich fortsetzen mit einer anderen Serie, die ich fertig geschaut habe. Und zwar habe ich auch schon drüber geredet, habe ich Midnight Mass fertig geschaut. Und
okay.
Zu der Serie habe ich eine ganz schwierige Beziehung jetzt, weil ich fertig geschaut habe, weil mir gefällt die Serie verdammt gut. Die ist saugut gemacht, saugute Schauspieler, saugute Location. Richtig geil produziert, und das ist so emotionaler Horror, wie man es ganz selten sieht heutzutage. Die arbeiten mit vielen One-Shots, die lang gehen, mit vielen Gesprächen, mit vielen emotionalen, da wird viel geweint. Und zwar so, dass man selber sich auch so ein bisschen am Riemen reißen muss. Da geht es viel um den Tod an sich und wie die Leute damit umgehen. Es geht um Familie und um das Versagen von familiären Strukturen und das Versagen von Emotionen, die innerhalb einer Familie da sein sollten. Also es ist wirklich, es sind schwere Themen, und schwere Themen gut ausgespielt und gut geschrieben. Aber in der Serie passiert zum Schluss was, ich will das jetzt nicht spoilern, weil ich mir gedacht habe, um Himmels Willen, wie depper Zeit ist alles. Offensichtlich. Also Midnight Mass, das ist jetzt kein Spoiler, das ist bekannt, da geht es um Vampire. Und weil die Story hat es ja vorher schon gegeben.
Ich hab's gewusst. Ja.
Und offensichtlich leben die Leute in einer Welt, also die Serie spielt in einer Welt, wo die Leute kein Konzept von einem Vampir haben. Die kennen das nicht. Niemand weiß, was da passiert. Niemandem ist das Konzept von einem Vampir bewusst in der Serie. Es ist ein bisschen so, wie in ganz vielen Zombie-Filmen, die Leute kein Wissen oder kein Konzept haben von einem Zombie. Das Ende ist so, ich weiß nicht, so deppert. Da passiert sowas Deppertes.
Ist es so, dass das Ende die ganze Serie versaut?
Ja, ich lasse es nicht zu, aber wenn ich an dem Staudamm meiner Emotionen ein bisschen mit dem Schraubenzieher kratzen würde, dann würde es so kommen. Ja, dann würde es mir die Serie versauen. Also ich will das nicht. Ich will es nicht, dass mir die Serie versaut, aber das ist so für mich, ich sage jetzt nicht, dass das, also das ist mein Problem wahrscheinlich mit der Serie, gell? Aber ich habe mir gedacht, um Gottes Namen, wie deppert ist das? Es ist ja nicht so, dass es nicht ganz leicht anders ausgehen hätte können. Also schaut es denn an und mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Ich bin wirklich mit offenem Mund da geguckt und habe gedacht, das sind die deppertsten Vampire, die ich jemals gesehen habe.
Wie viele Folgen hatten das, zum, okay. Weil ich es nachschauen
würde. Ja, es hat 8 oder 10 Folgen, das weiß ich nicht, aber pro Folge eine Stunde. Also okay. Es ist schon ziemlich happig zum Anschauen. Es ist aber so eine Miniserie, also es gibt, also ich wüsste nicht, wie da die zweite Staffel kommen soll.
Ja, weil sie so deppert sind.
Wow, ey, das ist einfach, ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, so, ja, das ist schon ganz schön deppert.
Deppert, okay. Dumm für internationale Zuhörer.
Ja, und nämlich so bis zum Schluss an, also bis zur letzten Sekunde so dumm, wo man so denkt, ja, warum macht es nicht das so? Was soll das, ey? Ja, es ist so. Ja, ich bin in den letzten 10 Minuten bin ich da gehockt mit offenem Mund und so Kopf geschüttelt, nein, ah, mach das nicht, oh Gott, ist das alles, ja, so, so Bullshit. Ja, aber die Serie ist auf alle Fälle sehenswert. Ist, trotzdem anschauen. Und mich würde interessieren, was es sagt zu dem Ende. Das würde mich echt interessieren. Okay. Also, weil, ja,
ich kenne ja das Ende schon, du hast mir erzählt.
Ja, ich habe Marco vorher gefragt, ob er sich es anschauen wird.
Deswegen muss es jetzt auch nicht mehr anschauen, jetzt muss es nur mehr mich anschauen.
Ich habe Marco gefragt, ob ich ihn spoilern darf, weil ich wollte es irgendwie loswerden. Mein Wurschtel, wo ihr mit jemandem drüber reden müsst. Ja.
Geil, okay. Gut. Midnight Mass. Sehempfehlung trotz
dumm handelnden Charakteren am Ende, ja genau.
Hast du noch was?
Ja, sonst? Ich habe Inside Job angefangen zu schauen. Die neue Animationsserie auf Netflix. Okay. Ist von der Writerin von, also die das Konzept gemacht hat und da schreibt dafür, hat auch bei Decent Champion mitgeschrieben und bei maßgeblich auch bei Gravity Falls und bei der Regular Show. Der ihren Namen probiere jetzt auszusprechen. Und zwar heißt ihr Shion Takeuchi. Shion Takeuchi. Wow. Okay. Auf alle Fälle hat ihr bei Disenchantment mitgeschrieben und halt auch für Gravity Falls und Regular Show. Und ist die Serie basiert auf einer Idee von Michael Baumgartner.
Ah, das ist das. Ah, okay. Ja, nein, es ist, also meine besser. Idee ist schon noch ein bisschen
besser.
Es geht quasi darum, um eine Geheimorganisation, die Cognito Inc. heißt. Und die ist dafür verantwortlich, dass alle Verschwörungstheorien, die es gibt, sind wirklich wahr. Chemtrails gibt es, Außerirdische gibt es, die Echsenmenschen gibt es, also alles, quasi alle Verschwörungstheorien sind wahr und der Dow Jones Index wird mit Blutopfern beeinflusst und die Geheimorganisation haltet den Deep State am Laufen. Und es gibt ganz hohe, hochrangige Angestellte, die quasi befördert wird, aber da sie menschlich so, also quasi emotional und als Team-Member so katastrophal ist, weil sie halt mit Emotionen nicht kann und weil sie halt menschlich so schlecht drauf ist, wird der Partner zur Seite gestellt, der von allen gemocht wird und emotional halt und menschlich super drauf ist, aber sonst nichts kann. Ja, und die beiden sollen jetzt quasi die Organisation am Laufen halten. Und die haben natürlich auch noch ein paar Angestellte, unter anderem ein General, ein Militärgeneral, der sich für sein Land zum Halbmensch, Halbdelfin umoperieren hat lassen und einen außerirdischen Gedankenkontrollbild und einen asiatischen Drogenspezialisten und ja, also ganz viele schräge Charaktere. Es ist so Workplace-Comedy und es ist lustig, es ist so, so eine Mischung aus Family Guy und Man in Black und Rick and Morty. Ich finde es cool, ich finde es witzig, aber es ist jetzt nicht, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, was schaust du lieber an, Disenchantment oder Solar Opposites, dann hätte ich gesagt, ja, eine von den beiden. Also es ist gut, aber es kommt jetzt nicht, meiner Meinung nach, nicht an Solar Opposites oder Rick and Morty oder Disenchantment hin. Okay. Was aber lustig ist, es gibt ein paar Synchronsprecher, die da mitmachen, die ganz cool sind. Und zwar der Christian Slater spielt den Vater. Das spricht ein Vater von ihr, der ganz cool ist, der halt so ein typischer, dieser Rick-Charakter im Prinzip. Und der Brad Gelman, der spricht den Murray Bauman bei Stranger Things. Das ist der Typ, der mit ihnen der Verschwörungstheoretiker. Genau. Der spielt da bei Fleabag mit. Ja. Der spielt in Schwager von ihr bei Fleabag. Der spricht den Alien-Pilz. Mhm. Und das ist immer eine Freude, dem zuzuhören. Also der kann das so gut. Man hört, dass es er ist, weil er hat so ganz eine charakteristische Stimme und so ganz eine charakteristische Aussprache. Wie er so.
Aber das ist eh super, wenn das wieder sowas ist, weil ich habe es noch nicht geschaut, aber ich bin ja schon lange wieder auf der Suche nach sowas wie Solar Opposites, Rick and Morty und Co. Deswegen bin ich froh, wenn es da wieder was gibt.
Sie haben auch Folge, wo sie in der Stadt... Es gibt auch Folge, wo sie in einer Stadt fahren, die seit 30 Jahren durch Chemtrails in die 80er Jahre gehalten wird. Also der Deep State.
Ja, eben. Müsste ich da wieder
heißt, das wird einen geilen Namen auch noch. Die heißt. Da gibt es halt extrem viele Zurück in die Zukunft und ganz viele Zurück in die Zukunft, ED und Stranger Things Anspielungen. Und Cognito Inc. Sprüht eben mit Chemtrails immer so eine Droge ab, dass sie meinen, dass sie permanent in die 80er Jahre leben, damit sie die ganzen übrig gebliebenen gefährlichen Spielsachen aus die 80s da noch verkaufen können, um Kohle zu machen. Und die Folge ist richtig geil. Die ist echt. Da geht es eben darum, dass die 80er Jahre, ja, ich weiß nicht, Michi, da geht es nämlich darum, dass die 80er Jahre vielleicht nicht so geil waren, wie wir jetzt meinen heutzutage.
Ja.
Das ist ein Blödsinn. Nein, es ist, also es wird so der, in der Folge wird der des 80s Revivals ein bisschen dekonstruiert, aber gleichzeitig wird da festgehalten, was an die 80er so cool war. Also es ist eine clevere Folge, clever gemacht.
Ja. Okay, bin ich gespannt. Muss ich mal anschauen.
Leute, Ich hab doch was erlebt, fällt mir ein. Und zwar ist mir das aufgefallen, indem ich das Zoom-Fenster etwas nach rechts geschoben habe und auf meinem Desktop ein Spiel erblickt habe. Und ich möchte nur kurz darüber reden, warum ich es installiert habe. Kennst du das Spiel Smite?
Davon gehört, ja.
Das ist so wie Dota, über das ich schon mal geredet habe, aber andere Kameraperspektive und du steuerst halt den Helden. Es ist ein bisschen mehr auf Action, aber sonst dasselbe Konzept. Aber ich will gar nicht so über das Spiel reden, und zwar, warum ich es installiert habe. Und zwar hat mir ein Trailer für irgendwie so ein neues Skin-Pack, was da rauskommt, habe ich gesehen. Und in dem Spiel ist auch so, ja, da geht es eigentlich um Götter, ganz viele, griechische und indische und ganz viele verschiedene. Das sind halt die Charaktere, die man da spielt, und die kämpfen gegeneinander. Und die haben, glaube ich, sogar schon so ein Skin-Pack für die Teenage Mutant Ninja Turtles gehabt. Also Sachen, die jetzt nicht unbedingt zusammenpassen würden.
Oh, das habe ich irgendwo gesehen sogar, die Werbung für das.
Ja. Aber das war nicht das, warum ich es mir installiert habe. Und zwar kommt ein Transformers Skin-Pack, wo man Optimus Prime und ein Megatron und die alle spielen kann. Und ich glaube, es sind die Charaktere und die Eigenschaften sind von einem Charakter, den es schon gibt, aber der schaut halt anders aus. Und anstatt, dass er halt irgendwie am Bogen einen Pfeil schießt, schießt er dann halt einen Laser aus seiner Pistole und solche Sachen. Und ich habe das gesehen und gesagt, boah, das installiere ich. Und dann habe ich auch eine Runde gespielt und das war's. Das Kindback ist, glaube ich, noch gar nicht heraus und ich werde es mir auch nicht kaufen und so, aber...
Aber das ist ja das Spiel, wo's denn auch das Stranger Things Skinback gibt, oder?
Nein, du meinst Dead by Daylight.
Ja, doch.
Ach so, nein, kann sogar sein, dass es bei Smite auch was gibt. Stranger Things. Ja, die haben schon ganz viele Sachen, Kooperationen gemacht mit Sachen, die man vielleicht nicht vermutet am Anfang. Okay. Ja, also da hat mich nur der Trailer, da habe ich gesagt, boah, cool. Vielleicht sollte ich mich sogar vorbereiten, dass ich jetzt ein bisschen spiele und dann kommt das Skinback. Ja, dann, ich habe eh gewusst, dass ich das nie kaufen werde, das Kindball kommt.
Und das ist nicht so aufregend.
Ich habe es früher schon mal ein bisschen gespielt und es ist kein schlechtes Spiel, aber es gibt halt bessere Sachen, was man spielen kann.
Okay. Das ist doch ein Opfer.
Apropos, kein schlechtes Spiel.
Es ist free to play, deswegen kann das auch jeder runterladen. Free to play.
Play to play, mate.
Wow. Schottisch.
Are we on the shrimp?
Schottisch, Michi.
Ist das gerade australisch?
Ja, sorry. Ja, but.
Apropos Videospiel, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mir ist eingefallen, dass ich ja mit meiner Freundin Stranger Things angeschaut habe, letztes Jahr. Und dann wollte ich noch, und das hat ihr super gut gefallen. Also die Rebecca hat ja vorher so serienmäßig gar nichts gekannt, bevor sie mich kennengelernt hat.
Nicht einmal Charmed?
Nein, nicht einmal Charmed, glaube ich. Sie hat Breaking Bad hat sie geschaut.
Ja, das ist schon was Gutes.
Ja, hat die aber nur so, sie ist sehr anspruchsvoll, was das angeht. Und ich weiß nicht, wir haben Stranger Things geschaut und dann wollte ich dann sagen, ja, schau mal auf Spotify, was es da Geiles gibt für Stranger Things, wenn du einen Stranger Things Soundtrack abspielst. Und nachher wollte ihr, da hat sie früher, was ich kann sich noch erinnern, da hat sie eine Zeit lang so einen Upside-Download gegeben.
Ja, da hat sich die App, da hat sich das Bild geändert und so und eingefärbt.
Echt? Ja, und so, man hat die Flunzeln so, die komischen Flunzeln in die Luft fliegen sehen. Ja, bin ich ganz schön wie ein Depp da gestanden, weil da war das wieder abgeschafft. Ja, hat man nicht halt sein können. Das fällt mir jetzt gerade ein. Und die Rebecca, ich habe sie vor kurzem Video spielen lassen. Also wir spielen ja zusammen It Takes Two.
Oh, ja, das ist unglaublich lang, oder?
Wir haben es jetzt schon eine Zeit lang immer gespielt und wir gesagt haben, wir warten jetzt auf die Wintertage wieder, auf die kalten.
Ja. Ich sage euch jetzt Spitzlei, das ist
und
ewig.
Wir spielen Super Mario auf der Switch zusammen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, magst du mal einen Ego-Shooter spielen?
Fallout spielen.
Weil ich immer gerade Doom Eternal installiert gehabt habe. Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn cool jetzt gerade? Dann sage ich, ja, ich spiele gerade Doom, magst du auch mal spielen? Dann, ja, passt. Ja, dann starten wir von vorne. Und dann, ich weiß nicht, der Marco weiß, wie Doom Eternal anfängt.
Ja, doch.
Also man sieht halt, dass die Erde halt von Dämonen überrannt wird und ein riesiges, blutiges Pentagramm ist auf Nordamerika, auf dem kompletten Kontinent eingefräst. Und die Leute schreien und man hört die Schreie, help us, help us. Und der Doomslayer setzt seinen Helm auf und dann nimmt er die Shotgun in die Hand und der Thrash Metal setzt ein. Und dann geht's los. Kann man mit einer riesen fetten Shotgun als Zombies in Fetzen schießen und dann spielt sie so, schlagt sich ganz gut. Und dann kommt die Motorsäge und dann kann man die ersten Zombies in Fetzen schneiden mit der Motorsäge und sie spielt und spielt. Und, okay, sie ist jetzt fertig und legt den Controller hin und dann frage ich sie, und wie findest du? Dann schaut sie mir an und schnauft sie ein und sagt sie, ganz, ganz furchtbar.
Aber wie lange hat sie gespielt? Das finde ich
super, dass sie so lange gespielt hat. Sie hat sie gut kennen. Und sie hat sie gespielt und geschossen und gesägt. Und dann hat sie, sie ist jetzt fertig. So, ja, und wie ist es? Ganz, ganz furchtbar. Es hat mir so gut gefallen. Ja. Das,
geil. Aber das ist so immer ein Problem, wenn man erzählt, das ist ein voll gutes Spiel. So, das gefällt mir voll gut. Und dann sieht das jemand und dann fällt der erst auf. Oh ja, ganz schön verstörend, was da alles in dem Spiel vorkommt. Wie soll ich denn das jetzt erklären?
Ja, wenn man die Rebecca kennt, dann ist halt, das ist das, ich glaube, das Videospiel, das am weitesten von ihr entfernt ist, wie es nur irgendwie geht.
Ja, geil. Aber du wolltest sie auf jeden Fall nicht dazu bringen, dass sie mehr Videospiele spielt.
Auf keinen Fall.
Ja. Nicht, dass sie besser als du wird.
Genau.
Was passieren wird.
Und darf ich da gerade noch was dranhängen, weil Ego-Shooter-mäßig. Oder Michi?
Nein, ich habe noch ein Thema.
Also, dann, ich habe Call of Duty Vineyard, wie ich es ganz gerne nenne.
Ist das wo sie Wein trinken? Ist das wo der Wein-Tasting?
Ich will jetzt mal nicht Call of Duty, wie man es ausspricht. Man hat dann Vineyard als Witz gesagt, um drüber hinweg zu täuschen, dass sie nicht weiß, dass man es Vanguard ausspricht. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das heißt. Was soll denn das überhaupt fassen? Vanguard.
Das ist irgendwie eine Bezeichnung von irgendeinem Krieger oder von irgendeinem Verteidiger oder sowas.
Ach, keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir das Call of Duty Vanguard zurückgelegt und schon durchgespielt. Weil der Story-Mode sehr kurz ist. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lange ich gespielt habe. Ich habe gelesen, dass er zwischen 4 und 7 Stunden dauert. Also boah, viel länger wie 5, 6 Stunden habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Aber Call of Duty, typisch qualitativ hochwertiger Story-Modus, wahnsinnige Grafik und geiles Gameplay. Und die Story, die erzählt wird, das macht sie auch cool. Das ist halt so ein Action-Feuerwerk von hinten bis vorn. Es geht um eine Gruppe von Soldaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Russin, Australier, Amerikaner, Schotte, was ich nicht, einer, der vom, weiß man es gar nicht. Ich kann es jetzt gar nicht mehr, kriegen, es nicht mehr zusammen.
Einspruchen.
Und sind alle von einer Geheimmission in Deutschland am Ende, in die letzten Tage des Krieges. Also der Krieg ist für Deutschland quasi schon verloren, aber sie sind noch so Intel auf der Spur. Und ein hochrangiger General will halt nicht aufgeben. Sie werden dann noch gleich ganz am Anfang vom Spiel gefangen genommen. Und man spielt dann quasi die Backstory oder halt Szenen aus die Kriegserlebnisse von die einzelnen Helden. Ja, und dann am Schluss quasi spielt man dann, was mit ihnen passiert. Und ja, wenn man das mag, also wer Call of Duty mag, kann da sofort zugreifen. Also das ist gerade raus, voll auf die Fresse, Baller-Action, ohne Pause. Also wenn man das mag, okay. Und vor allem, wenn man den alten Teil World at War gemacht hat, weil es erinnert an ganz viele Ecken und vor allem mein Multiplayer an das, dann kann man sich das schon zulegen. Und Multiplayer habe ich auch schon ein paar Stunden gespielt und haben sie wieder sehr gut hinkriegt. Spielt sich besser meiner Meinung nach wie Cold War. Story und Multiplayer. Ja.
Okay. Habe ich nicht gespielt.
Ist dieses Mal wieder für Sledgehammer, obwohl war letztes, glaube ich, auch, oder? Sledgehammer Games.
Was letztes?
Das war, Cold War war von?
Treyarch,
okay.
Ja, es sind 3 Studios, das ist halt immer abwechselnd. So.
Genau.
3 Jahreszyklus.
Ja, wie gesagt, also dieses Mal, finde ich, kann man getrost wieder zugreifen, wenn man dem noch nicht satt ist oder wenn man lang genug Call of Duty Pause eigentlich, weil mir kommt immer vor, das ist so sinusförmige Auf und Ab da mal, oder die nicht nur meine, sondern auch, weil ich so mitkriege, bei anderen Leuten, die Beziehung zu Call of Duty ist immer so ein bisschen Auf und Ab, oder? Über die Jahrzehnte jetzt schon, kann man bald sagen, oder? Was ich mag, ist.
Ich kann da nicht mitreden, weil ich habe Call of Duty, glaube ich, eins mal irgendwann gespielt.
Ich sage, ich lasse immer mal wieder welche aus und dann, wenn ich mal wieder ans Spiel, dann ist es gerade so 2, 3 Jahre her und dann denke ich mir, ja doch, kann man wieder mal spielen.
Es ist halt immer schade, dass die Storys immer so kurz sind. Also die sind ja traditionell kurz. Und und dieses Mal ist es wieder sehr kurz.
Redest du so über die Rebecca oder redest du jetzt über Call of Duty?
Was?
Ihre Erfahrungen mit Spielen.
Ihre Erfahrungen mit Spielen. Achso, mit Spielen. Okay, alles klar, passt. Nein, zurück.
Ja, weil ich muss schon sagen, wir sind gagmäßig, haben wir also ab und zu was gesagt, aber wir sind recht ernst.
Ja,
zurückgezogen ein bisschen fast schon.
Ja. Ist echt ernst. Also da waren wir schon weniger ernst.
Ja. Michi, was hast du denn auf dem Brett?
Ja. Ich habe am Brett noch ein Brett. Ich habe noch Star Wars Content.
Jetzt bringst du Star Wars Content nach der ganzen Marvel-Ladung.
Ja. Nach der ganzen, du hast ja wahrscheinlich Disney-Aktien, oder? Vermute ich. Ja, deswegen musst du es.
Ja, ich bin Disney.
Ja, dann sag das noch.
Genau. Nein, ich habe von der Debbie letztes Jahr zum Geburtstag in Falkenkrieg Ultimate Collector's Edition. Und den habe ich jetzt fertig gebaut. Der steht jetzt fertig gebaut mit Lichtsetup hinter mir und wird jetzt ins Büro verfrachtet. war ein sehr, sehr großartiges Erlebnis, sehr meditativ, war ziemlich cool. Und den habe ich, genau, der ist jetzt fertig. Das ist ein kleiner Spoiler auf vielleicht eine zukünftige Popkultur-Beistuhl-Folge.
Spoiler!
Vielleicht passiert da was. Spoiler! Aber vielleicht passiert da mal was in diese Richtung, aber wissen wir noch nicht. Also mir wissen schon.
Wir wissen es noch nicht, was soll das heißen jetzt?
Ja, vielleicht passiert es ganz anders. Na, und eben, Star Wars Content. Ich schleiche schon seit längerer Zeit um eine Mandalorian-Figur rum von Sideshow, die ich jetzt dann auch wahrscheinlich mir mit meinen, bevor meine ganzen Credits, die ich mir erspielt habe, verfallen, kaufen werde. Mandalorian and the Child Deluxe Figure. Freue mich auch schon drauf. Kaufe ich mir so als kleines Willkommensgeschenk für unseren Mitbewohner dann, weil da bin ich ja quasi der Mando. Und worauf ich eigentlich hinaus will, es gibt einen Trailer / behind the scenes Snippet von Obi-Wan, von der neuen Obi-Wan Kenobi Serie auf Disney Plus. Und ja, ich freue mich voll drauf. Ganz unverblümt. Ich glaube, das wird unglaublich großartig. Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi. Und sie spoilern wirklich schon einen weiteren Kampf von Obi-Wan Kenobi mit Darth Vader.
Gut.
Also, ja, sie spoilern einen Kampf
von. Zwischen der ersten drei und den nächsten drei kaputt, wahrscheinlich. Okay.
Genau, ja. Genau, weil der letzte, also Episode 3, endet ja damit, dass der Obi-Wan Kenobi, also Spoiler, wer das noch nicht gesehen hat, aber ja. beim Popkultur-Podcast, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann
hoch 20 Jahren. Na doch, hoch trotzdem.
Nach 20 Jahren, hoch trotzdem, okay. Aber dann müsst ihr jetzt mit dem Spoiler leben. Der Obi-Wan Kenobi verstümmelt quasi in Anakin, der
wird dann zum Darth Vader
und damit endet eigentlich.
Weil kennst du dich aus mit Stummel?
Okay.
Entschuldigung.
Der Marco Holz Gag-Niveau einfach nochmal so richtig.
Da werden die schweren Geschütze noch ausgepackt.
Nicht wie bei dir. So. Das sind die Vorlagen, du machst sie ja selber.
So. Wow, Steilpass. Steilpass, Daniel Enstrasser, eiskalt verwandelt vom 5 Meter, von der 5 Meter Linie.
Ja. Aber wie sieht das an, dass sie, ja, von dem hat man nichts gewusst vor.
Maggie Waldo. ja, Ian McGregor spielt Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen spielt Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader, und sie spoilern oder sagen einen Schwertkampf, Lichtschwertkampf voraus zwischen diesen beiden. Natürlich der Aufschrei in der Fangemeinde wird riesig sein, weil das gibt's doch nicht, von dem habe ich noch nichts gewusst, warum haben die nochmal gekämpft, das hat doch gar niemand gesagt in der Originaltrilogie. Okay. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, weil Obi-Wan Kenobi mein absoluter Lieblingscharakter ist im Star Wars Universum. Deswegen freue ich mich und hoffe, dass er meinem Tattoo gerecht wird. Ich will einfach kein Cover abmachen.
Hat jemand von euch den Fan-Cut gesehen vom Kampf zwischen von Episode 2? Na, wo wird er, wo erschlägt der Darth Vader in Obi-Wan? Episode 3? 4? 4. Habt ihr den Fan-Cut gesehen von dem Kampf?
Ja, da haben sie mal Originalszenen mit nachgedrehten Szenen.
Ja, voll gut, hey.
Das war ganz beeindruckend.
Weil es auch so, also, ich meine, das ist ein Fanprojekt und das könnte so im Film sein, hey. Das schaut besser aus, wie den ganzen CGI, das ganze CGI-Zeug, das sie reingeschnitten haben für die Neuauflagen.
Ja, für die Re-Edits, ja. Ich war nur ganz, ganz kurz, war eine Szene, haben sie gezeigt beim Trailer und da steht der Obi-Wan so in auf Tatooine und ich bin mir nicht sicher und ich hoffe so schwer, dass das aus dem dritten Teil ist, weil das hat einfach nicht gut ausgeschaut. Aber nach Mando bin ich davon überzeugt, dass es sicher unglaublich super ausschaut.
Ich habe nicht gewusst, dass die Abkürzung für Mandalorian, weil das zu lang ist, das kann man einfach nicht aussprechen, dass das Mando ist.
Ja, ja. Sag schon mal, schon wieder was gelernt.
Ich habe immer an einen Charakter jetzt die ganze Zeit gedacht, der Mando. Ah, der Mando von Tatooine, ja. Also, das ist der Mandalorian. So. Ja, ist ja ein Charakter, oder? Ist Mandalorian der Hauptcharakter, hast du ja.
Der okay. Mandalorian, ja?
Ja,
der hat schon einen Namen, aber das ist ein Volk eigentlich.
Naja, ist okay. Ein Kopfvolk, oder ist es eine Religion eigentlich?
Ja, es ist ein Volk aus, ja, es ist ein Volk, ist das falsche Wort. Es ist ein Stamm eigentlich, oder? Es sind unterschiedliche Menschen sein, glaube ich.
Nein, also es sind ja, Menschen, es sind ja unterschiedliche. Also, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, dann sind die Mandalorianer quasi eine Gruppe, das ist so eine Art Religion, oder? Das ist eine Söldnerreligion.
Nein, es war schon ein Planet
ja, auf dem Weg. Aber da ziehen die halt hin, wenn sie Mandalorians wären, oder nicht? Weil er selber, also der Hauptcharakter von
The John Mandalorian?
Also sein Name ist echt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber der Hauptcharakter aus der Serie ist ja selber auch im Prinzip Kriegsweise aus von einem anderen Planeten eigentlich.
Ja, aber die Mandalorianer.
Ja, ja, aber die kommen dann und nehmen ihn mit und bilden ihn aus. Und dann lebt er auf Mandalore. Oder?
Wunderbar.
Ist übrigens halt geil, ich weiß nicht, ob man das spoilen kann, dass das, wie geil das in der Serie umgesetzt ist, wie irgendwann einmal rauskommt, dass er im Prinzip so ein Fundamentalist ist. Weil er trifft ja andere Mandalorians, die quasi dann sagen, ah, der gehört zu der Sekte irgendwie.
Ja, ja, er lebt halt das Hardcore, nach die Hardcore-Regeln, nach die aber nur er und ich glaube der, was ihn quasi gefunden hat.
Er kann sein, dass ich jetzt komplett Schwachsinn rede, aber das ist so eine Art Sekte, oder?
Nein, ein bisschen, aber das ist komplett. Ja, genau, es ist so ein Unterding ja. Unter der Gesamtreligion, glaube ich.
Und geil eigentlich, weil der Boba Fett aus den alten Teilen war ja im Prinzip ein bisschen anders konzipiert. Also da hat es ja die Backstories noch gar nicht gegeben, oder?
Nein, ich glaube, die haben sie wie so vieles einfach danach. Ja. Aber es ist, ich versuche das gerade irgendwie. Nein, also ich versuche es gerade irgendwie zu recherchieren und ich habe es jetzt da gefunden. Die Mandalorianer sind ein clanbasiertes Volk. Ihre Geschichte ist voller Gewalt und Konflikte. Ursprünglich stammen sie von Mandalore und legten sich regelmäßig mit den Jedi an und führten Kriege gegen diese. Später mussten sie im Untergrund leben, waren aber immer noch bekannt als die besten Krieger und Kopfgeldjäger.
So, ja. Okay, dann ist es falsch verstanden. Ich meine, das ist so, die rekrutieren quasi, habe ich gemeint. Weil er ja so ein Findelkind ist.
Und ich glaube, dass eben der Clan, von dem der Mando ist, also Din Djarin, dass der eben so eher ein extremer Clan ist.
Ist ja geil.
Das mit Helm abnehmen und so, oder? Die ganze Geschichte, wo sie dann sagen, du nimmst deinen Helm nicht ab. So,
das ist so quasi. Ist ja geil, wie im Film, wie sie immer Sorcerer sagen zu den Jedi. So abschätzig. So.
Ja, voll geil. Ja. Und was auch noch, natürlich Book of Boba Fett kommt auch noch. Das kommt, glaube ich, sogar jetzt, oder? Kommt das noch 2021 oder kommt das 2022?
So eine geile Szene.
nicht Book of Baba. Book of Baba ist was anderes. Ich wollte gerade Book of Boba Fett googeln, habe Book of Baba
gucken. Von dem Elefanten? Baba, der Elefant?
Nein. Okay. Stimmt, der blaue, gell? Book of Boba Fett kommt auch noch dieses Jahr. Es kommt dieses Jahr noch so viel Zeug. Es kommt das Book of Boba Fett noch, es kommt noch ein neuer Spider-Man-Movie.
Book of Boba Fett, da freue ich mich auch drauf. Der ist nämlich in der Serie, hat mir das extrem getaugt, wie der halt kommt und wie er so ist in der Mandalorian-Serie. Und da habe ich so ein extrem lustiges Meme dazu gesehen, wo sie halt im Boba Fett zeigen und den Schauspieler. Und da steht drunter, Boba Fett doesn't use the force, he uses just force. Und das stimmt ziemlich.
Ja, und es ist geil, es ist super geil. Also es ist echt ja, richtig cool.
Aber
wir sind da schon.
Apropos viel Content, auf Netflix ist seit ein paar Wochen schon die komplette, alle Staffeln Seinfeld zum Anschauen. Hm. Und okay. Oh, das klingt sehr unbegeistert.
Ich lieb's.
Ist, glaube ich, vor meiner Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch einfuchsen kann.
Ja, wenn das nicht, dann vielleicht Curb Your Enthusiasm. Wäre halt der inoffizielle Nachfolger fast.
Ach so, okay. Ich habe es gemeint.
Ja, weil es ein bisschen moderner ist und ohne Laugh-Tracks und so
funktioniert. Ja, Seinfeld, weil du sagst, ein bisschen moderner. Ich habe ja jetzt ein paar Folgen Seinfeld. Ich kenne Seinfeld. Marco, ich glaube, du hast immer ein bisschen mehr Seinfeld gesehen, wie ich.
Ich habe alle DVDs damals gekauft und ich habe es auch im Fernsehen verfolgt. Also das war, ich habe es geliebt und liebe es immer noch.
Ja, ich habe es auch immer. Das ist ja bei uns im Fernsehen, ist es ja immer nur sehr spät gekommen, was ich mir erinnern kann. Ist ja nie irgendwie zur Primetime gekommen, oder? Ist immer nur so.
Da gibt es eine Geschichte, aber ich weiß nicht, ob das nicht für unseren Sitcom-Podcast eher gedacht ist, aber ich kann es ja gerne jetzt erzählen. Dass Seinfeld war einfach ein Riesenerfolg in Amerika und dann haben sie gesagt, ProSieben, ey, das brauchen wir auch, den Seinfeld, den brauchen wir. Und dann haben sie es, glaube ich, auf 19 Uhr oder 18 Uhr, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Hauptabendprogramm gesetzt und in voll die Werbetrommel gerührt für Seinfeld.
In Jeremias Seinfeld.
Und wisst ihr, was das ersetzt hat am Hauptabendprogramm?
Na?
Al Bundy.
Oh Gott.
Eine schrecklich nette Familie.
Wow.
Und dann haben sie ja nicht nur, weil Seinfeld fängt mal so an, da sieht man ein paar Minuten Stand-Up-Programm, das hat manchmal was mit der Folge zu tun, manchmal nicht. Und ich glaube, zwischendrin kommt dann mal kurz Stand-Up von Jerry Seinfeld. Und das hat es bei der ProSieben-Version nicht gegeben. Die haben es einfach rausgeschnitten und haben dann so ein generic Sitcom-Intro einfach geschalten. Und ja, und dann, das war dann Seinfeld. Da haben sie gesagt, das ist voll lustig. Und das, also ich habe es auf Deutsch auch gut gefunden. Aber die Leute, die haben ja sofort einen Shitstorm gestartet. Was, El Bandi ist weg. Das geht nicht. Hey. Brauche ich nicht mehr in die Nacktbar gehen. Ja.
Ja.
Und ja, und deswegen ist es dann irgendwann, glaube ich, mal spät auf Abend verlegt worden. Und da halt dann haben das, glaube ich, nicht mehr so viele Leute geschaut.
Weil ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich teuer war zum Einkaufen. Weil das ist ja wirklich, das war.
Da war es ja schon erfolgreich, ja.
Das ist ja eine von die erfolgreichsten Sitcoms überhaupt in Amerika, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Es gibt ja eine Serie 30 Rock, der Marco kennt sie, glaube ich. Michi kennt sie auch, oder? Da wird ja mal, wird ja quasi mal so drüber so im Schmäh gesagt, ja, wie reich der Jerry Seinfeld ist wegen der Serie. Wo sie quasi im Sender einen digitalen Seinfeld machen und er verklagt sie nicht, sondern er kauft einfach den Sender. Das.
Ja, aber das Geile bei 30 Rock ist, welche Sendung sie mit dem digitalen Seinfeld machen wollen.
Was war das nochmal?
Ist das nicht einfach MILF Island? Der muss das moderieren oder so. Okay. Dumme.
Und ja, ich habe jetzt ein bisschen angefangen schauen wieder und habe eben meine Liebe für Seinfeld neu entdeckt. Ich habe nicht gewusst, wie alt die Serie ist. Die erste Staffel ist von 89 und ist gelaufen von 89 bis 97, glaube ich. Und ich weiß schon, was der Michi meint mit, das ist zu alt. Hey, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie sehr mich das irritiert, wieder 3:4 zu schauen. Sie haben es auf Netflix, haben sie es, glaube ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie es gestreckt haben, ob sie es auf 16:9 gestreckt haben, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das Bild ist eine Katastrophe. Also das ist echt, es steht zwar HD da, aber es schaut katastrophal aus, die Bildqualität ist bei die, das Wetter, ich habe dann eine Folge aus der letzten Staffel angeschaut, wird auch nicht besser. Aber die Serie ist einfach, hey, dafür, dass das über 30 Jahre alt ist, ist das einfach, das ist so progressiver Humor. Hey. Also das, ich finde das, da kommt man halt immer noch eine, meiner Meinung nach. Also die Art von Humor wird nicht alt. Das ist nämlich, ja, das basiert nämlich rein auf so Zwischenmenschlichkeiten und das kann scheint genauso gut anschauen wie vor 30 Jahren, glaube ich.
Das ist echt. Ja, das ist super. Ich liebe es auch, wenn es dann total Meta wird, wenn dann in der Serie Seinfeld sie dann am Fernsehserie eine Serie vorschlagen, die wie Seinfeld ist. Und dann, ja, das ist einfach toll. Dann die Gags, wo man halt dann so, ja, der Jerry Seinfeld ist halt kein Schauspieler, der ist Comedian und das merkt man auch in der Serie. Und dann in der Metaserie machen sie dann auch so Witze drüber. Ja, aber der Seinfeld kann ja gar nicht spielen und so. Also super.
Ja, du merkst ja, wie er so, er und der George, wie, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, der George Costanza spielt.
Ja, fällt mir jetzt nicht ein gerade. Ja,
das ist halt sein bester Freund und die müssen beide oft lachen, kommt mir vor, wenn der andere irgendeinen Gag macht. Und man sieht, wie die Kamera manchmal absichtlich dann hinschneidet zu ihnen, während sie lachen. Und das lässt die Dialoge auch so natürlich wirken irgendwie. So, weil sie so, weil du merkst, auch wenn der Jerry Seinfeld selber spielt, der muss selber oft sich das Lachen verkneifen. So. Und das wirkt aber nicht so, wie er kann halt nicht spielen, sondern man denkt sich, ja, wenn ich mit meinen Eltern in so einer Situation bin, dann denke ich mir auch manchmal, boah, hoffentlich muss ich jetzt nicht lachen. So. Weil halt, ja, es ist einfach, ja, es ist geil gespielt. Also, es gibt auch Folge, ich habe vergessen, die anzuschauen, ich wollte die anschauen. Ich habe Markus so oft davon erzählt, wo sie, ich glaube noch, wo die so rückwärts erzählt wird. Marco, weißt du,
was? Ah, die Hochzeit in Indien.
Ja.
Wow, das ist clever und lustig, alles ist das.
Ja, das ist meiner Meinung nach, ich hätte keine andere Sitcom-Folge gesehen, die derart komplex, also wie in 20 oder 25 Minuten eine derart komplexe Story erzählt wird. Das.
Ich will euch ja gar nicht bremsen, eurer Seinfeld-Euphorie, aber ich glaube, nach knapp 2 Stunden Podcast sollten wir dieses Thema auf den Sitcom-Podcast verschieben, damit die Leute dann auch noch konzentriert zuhören können, weil ich kann es
ja auch. Dann lassen wir es Seinfeld.
Genau. Wow.
Okay.
Marco hat heute auf jeden Fall den Award,
Award.
Also. Für die besten Gags. Für die besten Gags.
Ja, dann werde ich Curb Your Enthusiasm auch auf den Sitcom-Podcast verschieben.
Genau, weil ich habe meinen Enthusiasm schon gekürbt.
Ich stinke kein richtig
ab.
Ich bin echt, tut mir leid.
Ich habe vorher gemeint, der Marco ist jetzt auf einmal voll so auf Englisch unterwegs und sagt zu mir, ich sage, ja, Seinfeld, weiß ich nicht, so, ja, aber dann Michi, dann Curb Your Enthusiasm. Und ich dachte, okay, was geht mit ihm jetzt? Passt schon. Ich bin eh überhaupt nicht
enthusiastisch. Du hast gar nicht gewusst, dass das eine Serie ist, oder was?
Okay. Ja, ich als Anglizismen-Marco.
Ich habe mir gedacht, der Anglizismen-Marco, der US-Marco,
der GI-Joe-Marco.
Voll an Aussage.
Muss man übrigens wirklich sagen, der Marco und ich waren vor Jahren, bald Jahrzehnten, in Köln auf der Gamescom und haben der Hurt Locker angeschaut, einen Film mit dem Jack Gyllenhaal, der auf Deutsch tödliches
Kommando. Den haben wir nicht angeschaut.
Nein, Blödsinn, den haben wir nicht angeschaut. Der ist da gelaufen, genau. Der auf Deutsch, also der Hurt Locker hast du auf Englisch und auf Deutsch hast du tödliches Kommando. So ein Scheißname ist auf Deutsch. Und
im Deutschen, auf Deutsch haben sie einen Schwarzenegger noch eingeschnitten, oder? Weil nur das Schwarzenegger
kann beim tödlichen Kommando. Kommando Schlag mich tot, heißt der Film auf Deutsch. Und Curb Your Enthusiasm heißt auf Deutsch Lass es, Larry. Was ja, also tut mir leid, ich finde das nicht so besonders gut als deutscher Titel.
Ja, weil es geht halt schon um den Larry David, den Erfinder von Seinfeld, also Miterfinder.
Ja, es geht exklusiv nur um ihn eigentlich. Er spielt sich ja quasi selber. Es ist ein bisschen wie Jerks. Ja, genau. Es ist quasi so ein bisschen die Vorlage für Pastewka und Jerks, oder? So ein bisschen.
Ja, ich habe mal gehört, für Jerks gibt es ja wirklich eine echte skandinavische Vorlage auch noch, habe ich schon mal erwähnt. Aber da gibt es, ich glaube, Curb war vielleicht eins von den ersten. Vielleicht.
Ja, aber lass es, Larry, hey, tut mir leid, das finde ich ja nicht gut.
Finde ich Markus, lass mal Seinfeld.
Lass es endlich. Besser. Jetzt ist Schluss mit Podcast.
Die Verabschiedungsrunde noch einleiten.
Jawohl.
Die dauert uns immer ewig. Ich sage am Schluss was.
Dann fange ich an. Auch wenn ich vielleicht nicht so viel erlebt habe wie andere für so ein Vorgeblänker-Spezial, Hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich danke allen, die uns immer wieder zuhören und auf Instagram uns liken und da schauen und vielleicht auch was kommentieren einmal. Ihr seid alle super. Danke.
Ich möchte mit dem Ganzen anschließen. Es hat wieder verdammt viel Spaß gemacht. Vorgeblenker Spezial wird vielleicht ständig wiederkehrendes Format in unserem kleinen Podcast, weil wir draufgekommen sind, dass die Vorgeblenker ja eh schon 50% einnehmen bei unseren normalen Folgen und die Hauptthemen, man kann ein bisschen zu kurz kommen. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat jetzt alle wieder sau viel Spaß und ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserem Instagram-Account. Wir versuchen immer, coolen Content zu posten. Folgt uns auf alle Kanäle und haltet Ausschau auf Twitch nach unserem Kanal, weil, ja, wie gesagt, kann nicht schaden, wenn man uns auf allen Seiten folgt. Da kommt vielleicht noch jetzt was vor Weihnachten.
Genau. Und dann sage ich auch noch danke, Jungs. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viel Content. Ich habe viel über Marvel geredet. Ich habe jetzt gedacht, das kann ich jetzt einmal reindrucken eigentlich. Marvel-Hatern.
Nur der Ente.
Viel Content, war sehr, sehr witzig, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, nächstes oder übernächstes Mal wieder in einem Raum gemeinsam. Und weil ich will einfach die Marinara nicht missen. dann auch, die brauche ich einfach, das ist das Leben nicht lebenswert. Ja, bleibt gesund, schaut auf euch, schaut auf alle anderen. Und ja, gute Zeit noch. Bis zum nächsten Mal. Und hochzu unsere alten Podcasts, die sind auch ganz witzig. Bis bald.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Ciao.